Du, Andi?
Ja, Thorsten.
Du bist ja nicht Andi. Sind wir gehackt worden? Ist hier schon wieder jemand der Leiter? Wer ist denn da?
Ich bin Laura, ich wollte auch mal mitmachen.
Laura, komm, geh mal raus jetzt hier. Ich nehme meine Papa muss arbeiten jetzt. Komm. Ah,
Ja.
so. Entschuldigung, 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 Thorsten. Laura wollte auch unbedingt mal mitmachen. Ja.
Okay, dann können wir jetzt loslegen. Ist keiner mehr in der Leitung?
Doch, ich bin da, Maxim.
Oh, ja, dann machen wir es jetzt einfach so. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 39. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der Unbekannte, Ungewollte und mir fällt nichts weiteres mit Un. Ich habe alle Worte mit Un bereits für die Begrüßung der letzten Wochen verwendet.
Unverfälschter,
Der Unverfälschte.
unkomplizierter.
Ja, siehst du, guck mal, da sind noch ein paar. Such dir eins aus. Hier ist Andi.
Ohne Betroffene.
Hallo auch von mir und ich begrüße euch zu Folge 39 am 4. Mai. Das ist May the 4th und aus dem Grunde habe ich euch etwas mitgebracht, was mir ChatGPT geschrieben hat. In einer weit entfernten Galaxie, in einer Zeit voll Abenteuer und Mysterien, erhebt sich ein Podcast, der die Macht der Worte entfesselt, begleitet uns auf einer Reise durch die Weiten der Fortuna, durch unbekannte Welten und faszinierende Geschichten. Willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Podcast, der die Grenzen des Universums überschreitet.
Tja, in einem Podcast-Space far, far away, okay.
Ja, und mit uns beiden, lieber Thorsten, ist, wir haben ihn jetzt gerade eben schon gehört. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht groß ankündigen, denn ihr wisst alle, wer
Wer
er ist.
ist?
Nein, wisst ihr
Nein.
nicht. Aber das wird er euch gleich selber erklären, wer er ist. Hallo Maxim, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin Maxim und ich freue mich riesig, heute hier beim Podcast zu Gast zu sein. Ihr hattet tatsächlich einen oder anderen Steilpass bereits von mir und heute auch persönlich. Vielen Dank für die Einladung. Was soll ich über mich erzählen?
Ja, Maxim, schön, dass du da bist. Wie bist du denn zur Fortuna gekommen und was könnte der Grund sein, weshalb wir dich einladen? Okay, die eine Sache kann ich vorwegnehmen. Maxim sitzt hinter uns im Stadion. Aber das ist kein Zufall, ne? So viel kann man sagen.
Tatsächlich, tatsächlich. Ja, gute Frage. Wie komme ich zu Fortuna? Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so lange bei Fortuna. Ich komme aus der Gegend, wo man eigentlich fußballtechnisch zwischen, sag mal, Dynamo Kiew und Dynamo Moskau aussuchen sollte. Irgendwann mal war es aber so weit, dass man sich eine neue Fußballheimat suchte. Und ja, so ähnlich wie in dem schönen Film Wochenendrebellen, hat mein Sohn irgendwann mal gesagt, BVB ist keine Option für uns. Also bleibt dann keine andere Wahl als Fortuna, ja.
Bleiben ja nur noch Schalke und Essen und
Rot-Weiß
Oberhausen
Oberhausen, SG Wattenscheid
das
09,
genau,
Spielvereinigung Erkenschwick.
Krefeld und was auch immer es da gibt. Aber das wurde alles verworfen, kein MSV, nichts. Und wir sind bei Fortuna geblieben, tatsächlich.
Ja, und möglicherweise hat das auch ein bisschen mit mir zu tun. Ich
Ja,
könnte
möglicherweise hat das auch
das
mit Thorsten zu tun, ja,
gepusht haben.
der uns, ja, wie ein guter Rallye-Lehrer umgewandelt hat.
Genau, denn man kann sagen, Maxim und ich arbeiten beruflich schon seit vielen Jahren miteinander in verschiedenen Konstellationen, kann man sagen, ja? In Kollegen und in Kundenfunktionen, je nachdem, sehr verworren. Und ja, das färbt natürlich ab, mein konstanter Fortuna-Enthusiasmus. Da muss man dann irgendwann mal mitgehen und irgendwie hat es ja scheinbar gefallen, gell?
Tatsächlich, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als du das erste Mal gesagt hast, Maxim, hättest du denn Lust, mal mit zu Fortuna-Spiel zu gehen? Ja, und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht?
Weißt du
Hört sich
noch,
gut
welches
an.
Spiel das war?
Und, nee, tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich weiß ich das nicht mehr.
Also, warst du vorher schon mal bei der Fortuna gewesen oder war das dein erstes Fortuna-Spiel mit mir zusammen oder
uns
zusammen?
Das war mein erstes Fortuna-Spiel überhaupt, wo du mich eingeladen hast.
Dann lass mich mal überlegen, das muss ja nach Corona gewesen sein, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ziemlich direkt nach Corona.
Und die ersten Corona-Spiele waren ja dann schon unter Daniel Thune oder war das Preußer-Zeit? Weißt du das eigentlich?
Das war noch vor Daniel Thune, definitiv.
Also Preußer, ne? Weil Uwe Rösler fand ja mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Wahrscheinlich, ja. Ja,
und dann,
ich kann mich nicht mehr erinnern. Also das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich habe ich nur irgendwo ein Ticket.
Ich kann mich aber erinnern, dass deine Bilanz am Anfang sehr, sehr gut war. Dass immer, wenn du gekommen bist, Fortuna gewonnen hat. Und kann es nicht sogar sein?
Das müsste eigentlich Daniel Thune sein.
So. Also. Und kann das nicht sein, dass du beim Daniel Thune-Debüt gegen Schalke, das 2:1, das erste Mal dabei warst? Bei dem Spiel warst du dabei, da bin ich mir sehr sicher.
Gut möglich. Ob das das erste Spiel war, weiß ich nicht. Ja, aber anfangs tatsächlich, da hat die Fortuna die erste gute Phase gehabt. So im letzten.
Also da sage ich mal Danke, Maxim. Da sage ich mal Danke, Maxim, dass du uns, aus dem Tief der Tabelle wieder emporgeholt hast.
Seitdem Maxim da ist, läuft.
Genau. Jetzt läuft es endlich. Ne?
Seitdem du dabei bist.
Irgendwann mal, statt Maxim, hättest du Lust mitzukommen, hat Thorsten mal gefragt, Maxim, hättest du Lust, mal eine Dauerkarte zu haben?
Es ist jetzt nicht so, dass ich sie verkaufe, aber.
Du bist da aber schon so als Influencer unterwegs, würde ich sagen. Also ich kenne außer meiner Wenigkeit auch einige andere Leute, die du bereits nicht nur zum Fußball bewegt hast, aber so, zum Fortuna.
Ja, ich bin ein Seelensammler, ne? Da muss
eher Thorsten der Markenbotschafter werden für die Fortuna
als ich. Eigentlich schon, ist er bereits.
Ich bin
gestern übrigens nicht da, dieser Markenbotschafter. Nicht,
das ist er schon, ja.
Ich bin nicht der Grim Reaper der Fortuna, sondern ich bin der Fun Reaper der Fortuna. Nicht der Grim Reaper mit M, sondern ich bin der Grin Reaper mit N, also mit der grinsende Schnitter. Der grinsende Schnitter. So, sehr viel
Dieses
Quatsch.
Bild kriege ich nie wieder aus dem
Kopf. Genau. Ja. Andi, um dich vom Kopf her frei zu machen, erzähl mir doch lieber, wem wir die heutige Folge widmen.
Ja, ich bin mal gespannt, ab welchem Zeitpunkt du drauf kommst. Also, der Mann ist mittlerweile 50 Jahre alt.
Okay.
Der hat bei den Olympischen Spielen mal die Goldmedaille gewonnen.
Mhm.
Hat für die Fortuna exakt 2 Spiele gemacht.
Ach, scheiße.
Nämlich 1 in der Aufstiegsrunde und 1 in der Bundesliga.
Okay.
Er hat dabei 0 Tore erzielt, was aber auch nicht verwunderlich ist, weil er ist Verteidiger.
Mhm.
Er kam von Fortuna Köln, war zwischenzeitlich mal nach Toulouse ausgeliehen und ging nach uns zum SSV Reutlingen.
Bah. Hm.
Ja, und dann hat er noch 2001 bei FC Augsburg kurz gekickt. Er hat in Reutlingen aber tatsächlich ein paar Spiele gemacht. 41 Spiele für Reutlingen, 22 für Augsburg und da auch sein einziges Tor erzielt.
Das war aber nicht Andreas Golombek oder so jemand.
Nein, er ist ein Nigerianer.
Ach so.
Und hat sein einziges
Bundesliga-Spiel. Trabelsi?
Nein, es ist niemand Geringeres als der Großartige. Und überraschenderweise habe ich von diesem Mann kein Trikot zu Hause. Es ist Abiodun Obafemi.
Obafemi, ja. Name mir bekannt. Ganz interessant, also ich kann zu ihm als Spieler original nichts sagen. Aber ich habe natürlich in dieser Zeit sehr rege den Fußballmanager Hattrick gespielt in den 90er Jahren. Und da gab es dann auch ein Modul dafür, mit dem man sich die Originalnamen freischalten konnte oder sie waren im Spiel enthalten. Und es war aber sehr random, wie die Spielerstärken einer Mannschaft vergeben waren. Also wenn du gesagt hast, ich spiele mit Fortuna, dann hast du den aktuellen Kader gehabt, aber die Spieler wurden zufällig von ihrer Stärke aufgeteilt. Und Obafemi war mein stärkster Verteidiger in dieser Zeit. Der war mein Star-Verteidiger, der sie so zum Weltklasse-Mann sich entwickelt hatte. Und ich habe mich immer in der Realität gefragt, wer ist denn das? Wer soll das denn sein? Weil der ja praktisch nicht existent war.
Das Lustige ist, wenn ich mir den Wikipedia-Eintrag angucke, der hat, also die Vereine sind, also der erste Verein, der da drin steht, 1992, 93, ist Stationary Stores, was so viel wie heißt wie Bürobedarfshandlungen.
Naja gut, Bürotechnik ist kein Verbrechen. Ne?
Und aus, also er ist quasi aus dem Büroartikelladen zu Fortuna Köln gekommen.
Ja, da, also böse Zungen sagen ja, der Unterschied ist nicht sehr groß. Ne?
Ja, aber immerhin von der Olympische Stimmung. Spiele 1996 mit Nigeria die Goldmedaille gewonnen. Also nochmal danke für alle beiden Spiele, Abiodun Obafemi. Wir sind uns sicher, du hörst uns aktuell.
Bestimmt.
Und ja,
Grüße. Bis zu welcher Folge haben wir noch Nummern?
Das guck, warte Sekunde, sage ich dir sofort.
43 oder so? Also bis Saisonende? Obwohl, ach nein, wir haben jetzt noch sogar mehr Folgen. Vielleicht.
Vielleicht, ja. Sekunde. Wir haben Nummern.
Das wird alles geschnitten, das wird alles geschnitten. Es dauert viel
49.
Zu lange. So lange? Da werden ja sehr, 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 sehr obskure Sachen kommen. Ja gut, natürlich auch ein paar Spieler aus dem aktuellen Kader oder sowas, ne? King Manu oder so jemand. Aber okay, ja nee, dann reicht das ja bis
Freut
Saisonende.
Freut euch auf weitere tolle Erinnerungsreisen mit mir.
Richtig. Und worüber sich die Leute auch gefreut haben, ja natürlich, so müssen die Übergänge laufen, das ist die Rückkehr der Fußballschule.
Ja, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut, ob schon jetzt meine
Deine
Kinder...
Deine Kinder da nicht hingehen.
Dann nicht mehr hingehen werden. Henrik war tatsächlich mal da, hat ihm auch gut gefallen. Es war der Gegenbesuch zu einer Borussia Mönchengladbach-Fußballschule, der vorher stattgefunden hatte.
Ja, und natürlich hat es ihm da besser gefallen bei uns.
Natürlich hat es ihm da, allen hat es da besser gefallen. Er war, glaube ich, mit zwei Kumpels da und hat dann das bei der Fortuna gemacht. Nein, die Fußballschule wurde irgendwann...
Aber Moment, aber kurze Frage, wie hast du das gemacht? Weil hast du ihn dann jeden Morgen dahin gebracht und wieder abgeholt in Düsseldorf?
Ja, das war so ein Dreitagescamp, meine ich.
Das heißt, der ist der übernachtet, oder?
Nein,
du hast einfach drei Tage hintereinander gemacht.
Genau.
Ja, dann würde das ja auch für Maxim in Frage kommen, oder? Weil drei Tage deinen größeren, älteren Sohn dahin bringen, für den wäre das doch bestimmt auch was.
Ja, tatsächlich, früher, als es keine Schule halt gab,
so,
habe ich tatsächlich danach geschätzt.
Das ist ja ein Sommerferien. Also,
aber mittlerweile
genau, die machen ja Osterferien und Sommerferiencamps und sowas. Also.
Das ist ja, wenn keine Schule ist. Naja, wir wollen dich hier nicht vor einem Millionenpublikum zu der Aussage treiben, dass du dein Kind in der Fußballschule anmeldest. Andi möchte es ja auch offenkundig nicht. Ich habe keine Kinder.
Mein Sohn hat entschieden, er bleibt Fortuna treu, indem er Fortuna-Spiele zuschaut und nicht mehr selbst aktiv spielt.
Ja, okay. Na, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, was echt ein bisschen schade ist, die Sichtungstrainings, die Fortuna regelmäßig abgehalten hat, wurden während Corona ausgesetzt. Und es wäre halt genau die Zeit gewesen, in der Henrik da hätte im Sichtungstraining vorspielen können. Ich muss ja kurz mal hier ein bisschen angeben, nächstes Jahr Leistungsklasse, also bitte.
Ist das Pendant zu den Männern, bei denen es immer heißt, ja, wenn ich den Kreuzbandriss nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute Profi, ne? So ist es genau, bei deinem richtig. Sohn auch. Wenn das Entdeckungstraining von Fortuna stattgefunden hätte, dann würde er jetzt schon in der A-Jugend spielen.
Vollkommen richtig.
Hätte schon drei Jahre Gänge übersprungen, genau.
Ja, Henrik wurde leider nicht gesucht von der Fortuna.
Und auch nicht gefunden.
Und auch nicht gefunden. Wer aber gesucht wurde oder wird, und ich glaube auch noch nicht.
Ich habe leider noch einen viel besseren Übergang. Ich muss Stelle unterbrechen. Auf jeden Fall, ich habe ja auch mal ein Probetraining bei der Fortuna gemacht.
Ich kenne mindestens eine Person, die diesen Artikel zuletzt gelesen hat.
Diesen Artikel? Gab es einen Artikel dazu?
Ja, den du geschrieben hast.
Ach, habe ich da einen zugeschrieben? Verrückt. Mhm. Na, irre.
Ich bekam die Information, das ist ja großartig, damit fange ich an. Schöne Grüße, Non-Menschen, ne?
Ach so, nein, ich weiß nicht, um welche Person es geht. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr genaue Erinnerungen an den Artikel. Aber im Rahmen der Mitgliederkampagne, als ich nämlich vor fast es sind noch nicht 20 Jahre, aber fast 20 Jahren Vereinsmitglied, also wir beide ehrlicherweise, Andi, du und ich, wir haben das zusammen gemacht. Bei Fortuna wurden, gab es die Mitgliederkampagne, dass man mittrainieren durfte, sodass ich mit unter Norbert Meyer, unter anderem mit Olivier Kayas und Hamza Çakır damals trainieren durfte in all meiner Fußballfitness. Ich wurde nicht als Torhüter verpflichtet, was mich sehr irritiert hat im Nachhinein. Es hat mich auch im Stadion gekränkt. Aber es war eine tolle Aktion der damaligen Mitgliederaktionen. Und ja, das hat natürlich zu einem Anstieg der Mitglieder damals gesorgt. Aber auch heute gibt es viele Mitgliederaktionen und die waren von Erfolg gekrönt, sodass Fortuna das 30.000. Vereinsmitglied jetzt diese Woche begrüßen durfte. Wann du, Maxim, wann bist du Vereinsmitglied? Wieder vom Millionenpublikum bloßgestellt, unter Druck gesetzt.
Ich warte schon auf diese Frage. Ja. Du, Maxim, möchtest du jetzt eigentlich nicht Vereinsmitglied werden?
Genau. Ich bin überrascht, dass du
schon glaube, bist. Ich glaube, dann wird es mir schwer fallen, ein Nein zu sagen.
Ja, siehst du, also ihr habt es hier zuerst gehört, Maxim wird jetzt Vereinsmitglied bei Fortuna, sowie seine Frau und seine Kinder.
Es gibt eine Familienmitgliedschaft.
Und die Nachfolge.
Ah, guck mal, es gibt eine Familienmitgliedschaft. Das ist doch schon mal schön. Ja, also dich haben wir schon mal gefangen, dich haben wir bekommen. Wen die Fortuna noch nicht bekommen hat ist der und gefangen hat, oder die Polizei, das ist der Flaschenwerfer von Kaiserslautern.
Ja, aber das war ja meine Überleitung eben. Ich wäre ja aufgrund der super Überleitung, hätte ich sozusagen den Redaktionsplan umgeworfen. Ne? Die Fortuna hat damals...
Ja, aber ich habe ja das Zwei-Stufen-Modell gerade gemacht. Aber erzähl mal deine. Wir können ja die Zuschauer entscheiden lassen. Zuschauer, die Leser.
Ja, ich hatte doch gesagt, dass Henrik leider nicht gesucht und gefunden wurde beim Probetraining, so, beim Sichtungstraining. Hm. Aber wer gesucht wird und hoffentlich auch bald gefunden wird, ist der Mensch mit erstaunlichen Geheimrat auf den Fotos,
wir haben uns doch geeinigt, seit Dennis Jastremski, dass wir keine Witze mehr über Frisuren machen.
Ich habe gerade seit deiner Frisur.
Hallo? Du kennst ja sogar meine Stylistin. Das stimmt. Das sage ich ihr. Na, das petze ich.
Ja. Also der junge Mann, der die Colaflasche geworfen hat, wurde jetzt zumindest auf Fotos veröffentlicht. Die Polizei hat dies getan. Und dann wollen wir mal hoffen, im Sinne einer gewissen sinnvollen Strafverfolgung und Gerechtigkeit. Und ich denke, da dürften ja auch möglicherweise Strafübernahmen und Stadionverbote im Raum stehen bei sowas, dass dieser Mensch gefunden wird. Ich glaube, der Fahndungsdruck, wie man so schön sagt, bei uns alten True-Crime-Experten, der Fahndungsdruck steigt jetzt.
Ja, polizei.nrw, auf der Website kann man die Bilder einsehen. Da gibt es einen Link, wo all die gesuchten Leute aufgelistet sind. Das habe ich mir die Tage mal angeguckt. Das fand ich ganz interessant.
Kanntest du jemanden?
Ja, ich habe mich selbst gefunden, aber ich habe mich dann gestellt und ich werde die nächsten Folgen aus dem Gefängnis moderieren.
Hey, sie da hinter den Büschen.
Genau. Ja, also ein Steilpass für euch, den Täter ausfindig zu machen. Und Steilpässe sind natürlich ein wunderbares Stichwort. Wie zufällig, dass ich dieses Wort genannt habe.
Verrückt.
Kommen wir also zu unserer beliebten Fragezeichen-Rubrik Steilpässe.
Steilpässe.
Andi, was hat denn dein prall gefüllter Postsack zu Tage gefördert? Ich glaube, ganz oben liegt eine Karte, eine unfrankierte, eine freigemachte, falls Marke zur Hand, Karte von unserem Podcast-Freund Daniel, korrekt?
Ja, das ist richtig. Daniel S., unser Schalker Freund, hat unseren Podcast wie immer aufmerksam gehört und ließ sich dann nicht nehmen, mich zu kontaktieren und
diverse Korrekturen anzumelden.
Ja, er sagte so lustigerweise, alles das, was wir während der Folge erzählt haben, hat er immer so, ach nee, ist anders, kann doch gar nicht sein und so weiter und so fort. Also er hat uns vielerlei Lügen strafen können oder wollen. Zum Ersten haben wir erzählt, dass es zumindest da, wo wir uns eine Wurst gekauft haben, keine vegane Option gab. Und
ist ja korrekt.
Das ist genau, das ist ja nicht gelogen, aber interessanterweise, es wird von der PETA, wird jeweils einmal im Jahr...
Von deiner Frau?
Ja, ja, die ist da groß drin, wird das vegane Ranking der Stadien oder mindestens mal der Bundesliga-Stadien gemacht. Und da ist die Arena auf Schalke regelmäßig Nummer 1. Maxim, du hebst den Finger, den du hochgehoben hast.
Es ging noch schlimmer bei Schalke, was ihr gar nicht angesprochen habt. Im Familienblock, wo wir als Eventis halt hingehen, so gab es gar keine Wurst, beziehungsweise gar keine Bratwurst.
Ja, aber waren da keine Stände?
Keine, nicht im Familienblock.
Ach,
interessant.
Vielleicht außerhalb des Stadions. Man könnte natürlich rausgehen. Und
Kinder mögen keine Wurst.
Und ein Stadionbesuch ohne Stadionwurst ist irgendwie schon nicht richtig.
Ja, das weiß Thorsten insbesondere. Aber Wurst ist auch ein gutes Stichwort, denn die Würstchen, die man drinnen kaufen kann, sind nicht von Böklunder, obwohl es die Böklunder Fanbox gibt, die übrigens lustigerweise, das ist eine Zusatzinfo, Daniel hat einen Fanclub mit Freunden und in der Satzung dieses Fanclubs steht, wer jemals in die Böklunder Fanbox geht, wird sofort ausgeschlossen, weil die das so schlimm finden.
Eine grundsätzlich vernünftige Regelung. Ich finde, diese Fanboxen sollten eher so Kindern vorbehalten sein. Das ist, finde ich, immer sehr charmant, aber wenn da irgendwelche Erwachsenen rumstehen, ist immer cringe. Immer. Immer.
Danke. So,
ja.
Die Würstchen sind von Tönnies und nicht von Böklunder. Natürlich
sind sie von Tönnies.
Wobei Böklunder auch zur Tönnies-Gruppe gehört, was auch interessant ist. Und sie sind draußen besser als drinnen, weswegen sich Daniel immer draußen die Wurst kauft.
Das kann ich bestätigen.
Festgestellt. Und dann ging es noch um das Thema, ich habe ja so einen kleinen Rant auf den Stehplatzblock in der Arena gehalten. Dieser Stehplatzblock wird also wohl auch in der Schalker-Szene durchaus kritisch gesehen, so nach dem Motto, ja, da würden wir selber jetzt auswärts auch nicht drinstehen wollen.
Nee.
Und ja, eine echte Fantrennung findet tatsächlich in der Regel nur für die Stehplätze statt. Und ja, bin ich mal, also das wird ja jetzt erstmal auf die nächsten 1-2 Jahre vielleicht nicht zu einem weiteren Derby Schalke gegen Dortmund führen. Vielleicht kann man da dann nochmal das überdenken. Nein, ich meine, sie haben schon diverse Derbys gemacht, es scheint also irgendwie zu gehen, aber es ist doch trotzdem so ein bisschen, ja, ein bisschen weird, wie die das da auf Schalke machen.
Ja, Schalke ist auch ein gutes Stichwort. Da hat uns die Sandra geschrieben, die ähnlich wie unserer Podcast-Tobi, dem ja aber im Grunde nur einen zusammenfassenden Satz ÖPNV-Katastrophe geschrieben hat, die mir noch mal etwas ausführlicher berichtete, dass es da wirklich massive Probleme mit den Shuttlebussen vom Hauptbahnhof zum Stadion gab. Da gab es irgendwie ursprünglich nur 2 Fuhren an Shuttlebussen, die deutlich zu wenig waren für die, ja, also in Summe waren es ja 6.000 Düsseldorfer, man weiß jetzt nicht, wie viele per Regionalbahn gekommen sind, aber doch einige, die einfach nicht ausgereicht hatten, sodass es da halt erhebliche Wartezeiten letztendlich gab. Und auf der Rückfahrt war wohl nochmal dasselbe Problem, insbesondere weil der Zug der Entlastung ursprünglich auf die Busse warten sollte und dann aber auf die letzte Fuhre der Busse nicht mehr gewartet hat. Danke dafür, das hat wahrscheinlich viele Leute gefreut. Das hat uns also die Sandra erklärt. Außerdem hat sie eben genau auf diesen Unterschied zwischen Sonder- und Entlastungszug hingewiesen. Also ein Entlastungszug, ja, kriege ich es jetzt zusammen, ich muss jetzt wahrscheinlich die Mail...
ich kann es dir erklären.
Ja, bitte, erklär es mir, erleuchte
also
mich.
Ein Sonderzug ist tatsächlich ein Zug, der von dann der Fortuna oder zum Beispiel vom SCD angemietet wird und über den werden auch die Tickets verkauft. Der geht quasi ins Risiko und kauft für diese Strecke einmalig einen Zug ein und muss auch Sicherheitspersonal und so weiter stellen. Die Entlastungszüge sind von der Deutschen Bahn in Absprache mit der Bundespolizei und entlasten im Endeffekt die Strecken, damit du halt möglichst schnell 4.000 Menschen wieder aus Gelsenkirchen nach Düsseldorf bekommt. Sie fahren also zusätzlich zum normalen Fahrplan, sind aber theoretisch für alle Reisenden offen und möglich. Das ist so ein bisschen wie die U-Bahnen, die von der Arena wegfahren. Da gibt es auch manche, die sind eine E, ne? Also ist dann auch Entlastungszug. Das ist quasi das gleiche Prinzip, nur dass es halt auch im überregionalen Bahnverkehr dann stattfinden kann.
Ja, danke für diese Erläuterung, Andreas und Sandra. Ja, und Die Sandra ist übrigens, wie ich, auch kein großer Fan von diesen ganzen Shuttlebus-Gedöns. Ich versuche so etwas auch immer zu vermeiden. Maxim und ich, wir haben ja auch in Leverkusen mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt nicht beim Pokalspiel, sondern beim Match der Ukraine gegen Italien in der EM-Qualifikation. Ne? Da waren wir.
Korrekt.
Da sind diese Busse ja in den Verkehrsstau, in den Anreisestau des Stadions geraten. Das ist natürlich sehr clever, wenn die Shuttlebusse nicht irgendwie eine gesonderte Zufahrt haben, sondern einfach im normalen Stau dann stehen. Dann nützt das mit den Shuttlebussen auch herzlich wenig. Aber naja, Grüße da an Leverkusen. Und Grüße an Sandra, die übrigens diese unter der Woche, ich bin mit ihr bei Footballogy befreundet, bei Eintracht Trier war. Das ist ein Stadion, was mir fehlt. Trier ja so in den 90ern durchaus längere Zeit auch mal in der zweiten Liga. Ist ja auch die Stadt, so viel kann ich vielleicht sagen, in der unser Podcast Tobi studiert hat. Aber die Gelegenheit hat sich irgendwie nie ergeben für mich. Also ich bin ein bisschen neidisch, dass sie den Ground Trier gekreuzt hat. Aber vielen Dank.
Ja, ich war mal im und am Stadion, aber tatsächlich nicht zu einem Spiel. Das zählt dann natürlich nicht.
Also in Trier war ich auch schon, aber eben, wie gesagt, nicht zum Spiel. Ja, und dann haben wir noch Post von Martin. Von welchem Martin? Martin aus Zürich.
Ja, der hat also die Quintessenz, die ich mir jetzt aus dieser Mail rausgeschrieben habe, war:
Thorsten hat wie immer recht.
Thorsten hatte überraschenderweise recht, hat also aus seinem großen Kopf einen kleinen Gedankenfetzen heraus extrahiert, der korrekt war, nämlich Martin Suter. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall ist der ein Schriftsteller. Martin Suter ist ein Schriftsteller, hat wohl auch gute Bücher geschrieben, aber auch ein nicht so gutes Huldigungsbuch über Bastian Schweinsteiger. Und daher kennt man ihn dann wohl am ehesten. Und du meintest, du hättest wohl irgendwann mal was von ihm gelesen. Konntest du das genauer herausfinden, was das war?
Nein, habe ich nicht mehr eruiert. Ja, so viel die Steilpässe. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das tun per E-Mail über kontakt@rot. Nee, Quatsch. Da merkt man, dass der Andi das immer
Kontakt
macht.
@rot-weiß-essen.
Ja, nein, @rot-weiß-oberhausen, @rot-weiß-ahlen, @rot-weiß-erfurt, was weiß ich. kontakt@gebrabbelrot-weiß-mit-2s-am-ende.de. Natürlich das mit 2s am Ende schreibt ihr bitte nicht in diese E-Mail-Adresse mit rein. Ich glaube, so viel trauen wir euch zu. Und es gibt, das ist unser, ich sag mal, am einfachsten zu bearbeitender Kanal für uns. Denn Instagram-Messages oder Nachrichten bei Threads oder sowas, die gehen gerne schon mal unter. Aber könnt ihr uns da natürlich auch schreiben oder bei X oder bei Blue Sky, aber da ist noch nicht so viel los, genau wie bei Threads. Ihr könnt unter YouTube-Videos kommentieren, ihr könnt bei Spotify in "Wie hat euch die Folge gefallen?" schreiben. Es gibt, also, oder ihr findet meine alte Website und schreibt dort in die Kommentare.
Oh, schreibt man da ins Gästebuch?
Ja,
gibt's das Gästebuch noch?
Nein, ich glaube, das gibt's alles nicht mehr. Und auch selbst wenn, ich kriege da 0,0 Benachrichtigung, niemand kriegt das mit. Da könnt ihr natürlich jetzt sehr viel Blödsinn machen, wenn ihr möchtet. Ich habe ja gehört von ein paar Leuten, dass sie das gefunden haben. Dann ich wünsche viel Spaß.
Daher weiß ich auch, dass es einen Artikel zu deinem Probetraining gibt.
Naja, siehst du, das habe ich ganz vergessen. So ist das, wenn man den Output hat und man liest ja nicht ständig seine eigenen Sachen. Ich höre auch meine eigenen Podcasts, außer beim Schneiden, jetzt nicht wirklich. Also das ist ja, ich hatte gerade mit unserem Freund des Podcasts, Dominik R., hatte ich noch einen kurzen Austausch darüber, ob das inzwischen nicht mehr seltsam sei, seine eigene Stimme zu hören. Und ich kann aber sagen, doch, ist es immer noch. Klingt immer noch scheiße.
Ja. Echt? Ne, ich habe mich da mittlerweile total dran gewöhnt, weil ich die Folgen ja, anders als du, nicht schneide, deswegen sie im Nachhinein höre.
Ja.
Und meine Kids hören tatsächlich Gebrabbelrot-Weiß abends zum Einschlafen. Und,
wenn ich bei Maxim im Auto mitfahren muss, dann muss ich auch immer Gebrabbel hören. Dann ist er ja auch immer in den aktuellen Folgen. Das ist immer sehr irritierend für mich.
Ja, meine Kinder hören tatsächlich Gebrabbel, wenn sie mitfahren im Auto. Ja.
Sehr gut. Wir müssen also mehr Kinder-Content machen. Wir müssen mehr Kinderlieder singen.
Genau, ja, er braucht eine Kinder-Rubrik eigentlich so.
Gebrabbel-Kids.
Gebrabbel Kids, genau. Aber insgesamt, das könntet ihr auch ausscheiden.
Wir schneiden dir gar nichts raus.
Nein, es ist ein guter Hinweis. Wir müssen mehr Kinder-Content machen. Das stimmt auch, wenn ich unsere ZuhörerInnen analysiere, dann stelle ich fest, dass wir in der Zielgruppe 0 bis 8 Jahre erstaunlich wenige Leute haben.
Also ihr habt sicherlich Zuhörer, die 8 Jahre alt sind, das kann ich bestätigen.
Aber die sind statistisch nicht erfasst, ne?
Das ist richtig, genau. Und jetzt hat mein jüngstes Kind zum Beispiel eine sehr heiße Fortuna-Phase. Er möchte alles über die Fortuna wissen.
Ja, war gestern ja auch dabei. Und hat mir eine Gelegenheit. Und ich weiß ja, dass dein junger Sohn, ist super open-minded, ne? Also er ist ja wirklich, der hat ja überhaupt keine Scheu vor irgendwelchen Leuten. Und dann meinte er auch im Stadion gestern zu mir, Thorsten, ja, was denn? Ja, der Stürmer, der hat 2 Tore geschossen. Ich sag, ja, vielleicht macht er auch noch ein drittes. Nein!
Also er wollte doch auch wissen, welche Fanfreundschaften es gibt, oder?
Und er wollte wissen von mir, welche Fanfreundschaften es gibt. Da habe ich ihm gesagt, ja, so ein bisschen mal Münster und vielleicht mal Aue und so. Dann meinte er Schalke. Und ich so, nein, Schalke nicht.
Auf gar keinen Fall.
So, sind das eure Feinde? Ja, das sind unsere Feinde.
So, ja. Das Lustigste ist, ich muss ihn jetzt morgens zur Schule mit Fangesangen von Fortuna wecken. Also er hat gewünscht, dass er mit 1895 hey, geweckt wird. Dann steht er auf, schön. Dann springt er auf.
Ja, sehr aus gut. Dem Bett, ja? Ja, wenn das funktioniert, ich wünschte, das würde bei mir funktionieren. Das würde so vieles.
Ich werde das morgen früh versuchen, Thorsten.
Ja, danke. Das würde so vieles vereinfachen, wenn das ginge. So, kommen wir aber mal zum morgigen Spiel. Da sind wir alle drei unterschiedlich angereist, obwohl wir das Spiel
zum gestrigen Spiel.
Morgig, habe ich gesagt. So ein Quatsch, ne? Ja, natürlich. Ja. Gestrig. Unfug. Ich ewig gestriger. Ich bin zu sehr in die Zukunft orientiert. Die Schatten des Spiels nächste Woche werfen schon ihre selbigen voraus. Was für ein Quatsch ich hier rede. Herrlich. Dafür schaltet ihr ein. Dafür zahlt ihr die horrenden Monatsbeiträge für diesen Podcast. Wir erheben noch Monatsbeiträge. Richtig, Andi?
Ja, die kommen alle auf dein Konto. Du wolltest halbe machen, hast du gesagt.
Ja, okay. Muss ich nochmal nachrechnen. Aber da ist das jetzt leer für die ganzen EM-Karten, die wir gekauft haben.
Ja, stimmt, ja.
Gestern das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und obwohl Maxim und ich den Tag generell, sagen wir mal, im selben Büro verbracht haben, mussten wir doch anders anreisen, weil du noch von einem unserer Kunden zum Essen, also zum Grillen eingeladen warst und ich nicht, was daran liegen könnte, dass ich mit diesem Kunden überhaupt nichts zu tun habe.
Tatsächlich. Ja. Es war eigentlich schade, ich musste wegen des Spiels vor dem Grill auch abreisen. Also ich war schon da.
Sagen, achso, du hast nichts zu essen bekommen?
Um 18:30 Uhr.
Tatsächlich, ja. Ach, meine erste Wurst, auf die ich so gefreut habe, war im Stadion.
Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber es war auch nicht so das Grillwetter gestern, das muss man ja fairerweise auch sagen.
Das ist richtig, ja.
Ja, und ich hatte ja auch noch einen anderen Kunden von uns im Schlepptau, also richtig Business, das wir da hier gestern gemacht haben, ne? So Networking und sowas. Also dass ich in Kolonne aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf gefahren bin, um diese Person, die ja eigentlich Gladbach-Fan ist, liebe Grüße an Jens, der das wahrscheinlich gar nicht hört, so zu den Parkplätzen letztendlich lotsen musste, damit er auch schnell nach dem Spiel wegkommt, was, glaube ich, gelungen ist. Und ja, der Andi ist aber normal angereist. Die Parkplätze standen ein bisschen unter Wasser teilweise. Das war sehr unangenehm durch die Regengüsse.
Ja, ich habe interessanterweise auf einem sehr weit hinten gelegenen Parkplatz, der komplett asphaltiert ist, geparkt, wo lustige Toilettenhäuschen sind. Und also es ist
für die Rostocker, oder?
Nee, da sind so, also da sind tatsächlich wie auf so Autobahnraststätten so Häuschen drauf.
Ach.
Und ja.
Haben wir auch so gerochen?
Nee, das nicht. Ich habe da mal reingeschaut und da ist lustigerweise ein Pissoir, ein normales Klo und dann ist da so, ich weiß gar nicht, in welchen Ländern man das so macht, dieses Loch im Boden mit den 2 Tritten daneben und einer Wandhalterung, dass man sich quasi so beim Scheißen hinhocken kann.
Ach, in Sachsen. Ach nee. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber Also in irgendwelchen
Dritte Welt. Ich meine, dass das so in Frankreich und Belgien auch teilweise ist.
Also
da
die ist Idee ist
aus arabischen Ländern. In so Dubai, da die Ecke, da sind solche Paletten.
Ich hätte da jetzt eher auf so goldbeschlagene Schüsseln.
Ja, da in Gold halt, aber die sehen so aus wie...
Ja, aber das war wirklich interessant. Also das habe ich selten bis gar nicht bisher tatsächlich bei uns in Deutschland gesehen.
Da wird also sprichwörtlich aus scheiße Gold gemacht.
Dieses Loch im Boden, wo man dann rein macht.
Was du für Abenteuer auf, was man, oder ich sag's mal anders, was man auf diesen Parkplätzen bei uns für Abenteuer erleben kann.
Ne? Allerdings.
Das ist wirklich.
Neben uns parkte ein Mann aus Zürich, also zumindest mit einem Züricher Kennzeichen.
Moment mal.
Ja, aber es war, glaube ich, also.
Wir können ja so viele Züricher Fortuna-Fans mittlerweile, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er es war oder dass er einer von unseren Zürich, Sektion Zürich, Gebrabbelrot-Weiß Sektion Zürich-Fans war. Mhm. Der wollte nämlich wissen, wo es denn noch Tageskassen gäbe und wie man da hinkäme und sowas.
Okay, also, nicht versiert.
Genau, er schien das erste Mal unser Stadion zu besuchen.
Ich verstehe.
Ist dann auch eine wilde Groundhopping-Tour. Naja, ich fahre mal aus Zürich halt nach Düsseldorf und gucke mir da Düsseldorf gegen Nürnberg an.
Why not?
Naja. Why not? Ja, natürlich. Aber er wirkte jetzt auch nicht wie der klassische Hopper. War eher so ein sag mal, wohl situierter, fuhr ein BMW X5. Ja, keine Ahnung. Komischer Mann.
In Summe waren es auf jeden Fall statt unserer üblichen, wir haben mal durchgezählt, 7 Leute, die bei uns so in der Ecke rumspringen. Als, sagen wir mal, unsere Gruppe, waren wir gestern schlanke 22. Und das fand ich ganz nice irgendwie.
Also, ja, aber auf jeden Fall gut.
Machen, ja. Ja, bald haben wir den Gebrabbelblock. Wir arbeiten dran.
Ne, ich war aber auch wirklich froh, dass wir nur 3 Tore geschossen haben. Wir haben ja die Handflächen vom Abklatschen hinterher gebrannt.
Es war ein Wahnsinn. Was übrigens auch gebrannt hat, das war wie immer die Wurst auf dem Schwenkgrill. Und zu der kommen wir jetzt an dieser Stelle.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche, naja, sie hat also vielleicht nicht selber gebrannt, sondern es war mehr die Kohle und die glüht ja dann auch mehr. Auf jeden Fall aß ich sie auch mit unserem speziellen Gast, der als Kenner des Podcasts sehr, sehr neugierig war, wie sich diese Wurst denn nun schlagen würde. Und ich glaube, ich kann sagen, sie hat auf jeden Fall abgeliefert. Das Brötchen war in seiner Brötchenhaftigkeit prinzipiell etwas, naja, es war ja abends und das Brötchen war halt vom Tage, aber vom Morgen. Dadurch war es ein bisschen zu drösch, wie man so schön sagt.
Sag mal nicht drösch.
Man kann sagen, was man möchte, Andi. Gerade solche Worte kann man auch so aussprechen, wie man sie mag. Es war drösch. Und dieses Brötchen war aber immer richtig aufgeschnitten. Die Wurst vom Holzkohlegrill dort prinzipiell schmackhaft. Sie haben jetzt ein kleines Detail. Sie haben eine Auffangschale für Ketchup und Senf unterhalb der Spender jetzt angebracht.
Ja, schön, dass es auch aufgefallen. Das habe ich auch direkt gesehen. Ne?
Ja, so dass, wenn da etwas tropft, es nicht mehr auf das wertvolle Arena-Plateau runtertropft.
Oder deine Louis Vuitton-Sneaker, die du regelmäßig im Stadion trägst.
Ja, oder meine Captain Jean-Luc Picard-Handtasche, genau. ja, nee, also das war prinzipiell also alles in Ordnung, darum mache ich es kurz und schmerzlos hier für diese Wurst. 3,5 von 5 Kartoffeln, das Brötchen gibt ein bisschen Abzug von den gewohnten 4, wenn denn alles bestens ist. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, genau, jetzt mal unabhängig von der Wurst, vielleicht ist es ja euch oder dir auch aufgefallen, dass es schon ein Baugerüst gibt für die Europameisterschaft. Da wird irgendwas verbunden. Ich bin mir aber noch nicht, also es sieht aus wie ein Gang, den man zu dem Bereich, wo so die Medientrucks und so weiter parken, neben dem Stadion. Der sieht so aus, als könnten da sowohl Personen als auch diverse Kabel verlegt werden. Ich weiß nicht, ob du dir das oder ihr euch das genauer mal angeguckt habt da draußen.
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
Komplett verpasst? Dass da was gebaut wird?
Ja, ich bin innen lang gegangen mit Henrik, weil wir zum Ultras-Sticker-Stand gegangen sind, wo wir dann unseren guten alten Freund Dominik getroffen haben.
Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Nicht.
Ja, aber man schlürft doch Getränke eher so rein.
So ist das Geräusch, Adi. Du kannst das Geräusch nicht kritisieren. Du kannst die Welt kritisieren, aber nicht das Geräusch.
Ja.
Die Welt, in der es existiert, die kannst du kritisieren. Die Gesellschaft.
Ja, also Dominik, du kannst. Ist das noch so ein Ding, dass dein Bekannter immer Espresso trinkt?
Naja, er würde uns jetzt schlauerweise sagen, nein, macht er lange nicht mehr, hört endlich mit dem nervigen Drecksgeräusch auf. Das ist ja wohl auch klar.
Das kann natürlich sein.
Naja, ja. Aber vielleicht können wir das ja auch irgendwann mal persönlich klären. Oh, Schweigen. Ei. Ja, also da wird auf jeden Fall fleißig gewerkelt für die Europameisterschaft. Die Zugänge im Stadion sind ja schon bereit und man sieht ja auch, dass jetzt mehr rote Ledersitze verlegt sind. Ich weiß
immer
nicht,
ob
wir welche kriegen, das ist die spannende Frage, ne? Das würde mich auch sehr interessieren. Wir können es ja dann gegebenenfalls auch bei der Europameisterschaft nachgucken. Und die andere Frage ist, ob wir sie dann auch behalten dürfen. Also nicht im Sinne von, wir nehmen sie mit nach Hause, sondern, sondern dass sie auch für zukünftige Spiele bleiben.
Ich habe versucht, die neuen Sitze aus der Ferne so ein bisschen zu beobachten. Und es sah so aus, dass die nicht für immer und ewig da stehen. Also es sah so für mich nach temporären Konstruktionen aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass die wieder abgebaut werden.
Die andere Frage ist aber, was macht man mit den Sitzen? Wo packt man die dann hin? Also wäre dann auch schade drum. Und aber was die haben, falls euch das aufgefallen ist, die haben Getränkehalter.
Echt?
Ja.
Oh,
was für uns ja nicht nötig ist, in unserer Reihe. Maxim bräuchte einen, weil er ja hinter uns sitzt. Wir haben ja einen, sagen wir mal, stadionbaulich, einen tragenden Getränkehalter. Also wenn man unseren Getränkehalter abnehmen würde, dann kracht das Stadion vermutlich zusammen. Diese bauliche Trennung, da hält ja alles zusammen. Ich glaube, das, also mein Laien-Architekturverständnis sagt mir das zumindest. Ja, also das Stadion befindet sich in der Vorbereitung für die Europameisterschaft. Ich hatte diese Woche auch bei X eine kurze Diskussion darüber, dass die Merkursonne nämlich auch übermalt werden soll. Da gab es vor kurzem meinen Bericht in der Rheinischen Post drüber. Das heißt also auch, leider hat diese Merkurspiel-Sonnen-Arena-Geschichte Pause während des Turniers. Tja. Bei der Pause sind wir aber noch nicht, sondern wir sind beim Anpfiff. Und deshalb legen wir jetzt endlich los. Die Jogger haben jetzt ihre knappe Dreiviertelstunde Joggen hinter sich. Und jetzt, wo es losgeht, sind sie fertig und müssen unter die Dusche. Aber weder die Spieler noch wir müssen das zu Beginn des Spiels. Und diese Anmoderation ist grandios gescheitert. Aber das bleibt alles so, wie es ist hier drin. Es bleibt alles so, wie es ist. Hier drin in der nun wirklich beliebten Ausrufezeichen-Rubrik Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, und woran hattet ihr liegen, dass die Fortuna schon wieder, es wird ja langsam langweilig. Ach,
ich kann's bald nicht mehr sehen mit diesen ganzen Siegen.
Ist ein Heimspiel klar. Gewinnt im 12. Spiel in Folge unbesiegt seit über 2 Monaten.
Langweilig.
Jetzt das erste Mal auch seit wirklich sehr langer Zeit ein Gegentor in einem Heimspiel bekommen hat. Ich glaube tatsächlich seit St. Pauli. Seit dem St. Pauli-Heimspiel das erste Gegentor, also seit Januar das erste Mal ein Gegentor in einem Heimspiel. Und unterm Strich steht also ein relativ souveräner 3:1 Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg. Und über den Erfolg möchten wir heute ein bisschen sprechen. Erster Blick geht wie immer auf die Aufstellung. Da kehrte Jamil Siebert nach seiner Gelbsperre vom Schalke-Spiel zurück und Jordi de Weijs musste wohl oder übel, das muss man ja sagen, weil er sich ja sportlich diese Saison nun wirklich überhaupt nichts zu Schulden bisher hat kommen lassen, auf die Bank zurück, sodass Siebert also in die Viererkette zurückkehrte. Und dann gab es ja natürlich noch eine neue Gelbsperre, nämlich die von Felix Klaus, die aufgefangen werden musste. Dafür rückte ein bisschen überraschend vielleicht, weil ich glaube, durchaus einige Leute haben Niem jetzt erwartet. Aber Shinta Appelkamp rückte auf die rechte Seite und seine Position in der Mitte wurde eingenommen, wahlweise, kann man sich jetzt aussuchen, von Ao Tanaka oder von Marcel Sobotka. Denn Isaac Bergmann Johannesson wechselte ebenfalls auf die Bank.
In meinen Augen waren tatsächlich nicht so viele Wechsel, also im Personalien, aber es war eine ziemlich große Umstellung insgesamt in der Spielweise von Fortuna.
Dazu kommen wir gleich, genau.
Das ist natürlich ein Spiel, was in meinen Augen auch Daniel Thun gewonnen hat im Endeffekt. Mit dieser Veränderung, ich greife vielleicht etwas vor, aber im Prinzip damit hat Nürnberg nicht gerechnet. Also dass das Spiel so verläuft, insbesondere, dass die Aufstellung so ist. Wir spielen gar nicht über Flanken, wir haben nur zentral gespielt. Der Tanaka, der halt eigentlich bei jedem Spiel dabei ist, hat auch andere Positionen gehabt für mich. Also er
hat offensiver tiefer gespielt.
Er war überall, aber er war auch der erste Mann, der angespielt wurde von Kastenmeier. Also der hat tatsächlich an Innenverteidigerposition sich befand und wurde angespielt und über ihn ging es dann weiter und abgesehen davon, dass er dann auch im Sturm mitgeholfen hat und seine gute Schüsse hatte. Also ziemlich große Umstellung in der Mannschaft, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen.
Ja, Daniel Thun hat es so genannt, dass die Zentrale überladen wurde und das hat auch in der Tat hervorragend geklappt. Ich habe auch schon auf dem Papier, als ich das bei der Aufstellung gesehen hatte, habe ich schon gedacht, so Wahnsinn, was wir da gerade an Qualität im zentralen Mittelfeld oder an zentralen Mittelfeldspielern auf dem Platz haben. Ne? So Bodka, Engelhardt, Tanaka, Appelkamp, das ist alles Zweitligaspitzenklasse. Das ist einfach so. Jeder Einzelne. Dazu mit Jollis, der jetzt kein zentraler Spieler ist. Im Endeffekt muss man sich nicht wundern, dass dieses Mittelfeld dann sehr schnell diese Partie dominiert hat. Und wie Maxim es sagte, darauf war Nürnberg vielleicht nicht vorbereitet, denn es gab noch zumindest in der Ausrichtung, nicht von der Position her, aber in der Ausrichtung einen Unterschied, auch wenn die Sky-Moderatoren immer sehr viel von der abwartenden Haltung der Fortuna gesprochen hat, die ja jetzt unsere Taktik sei, das traf auf dieses Spiel nicht zu. Fortuna hat nicht abwartend gespielt, sondern dominant gespielt.
Genau, und wir haben vor allem nicht mehr wenn wir Umschaltmomente hatten, die es ja auch durchaus gab, haben wir nicht diese Hektik an den Tag gelegt, wie auf Schalke, und sondern so ein bisschen eher nochmal, okay, einmal zumindest für eine halbe Sekunde den Fuß auf den Ball, einmal gucken, wo kann ich hinspielen, und dann ein vernünftiges Aufbauspiel gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel besser gefallen als auf Schalke noch.
Und das ist sehr charakteristisch für den Fußball von Daniel Thun und ein Thema, was ich auch zuletzt im Rasenfunk mal angesprochen hatte, nämlich diese Variabilität und Flexibilität. Dass also Fortuna nicht den einen Spielstil hat, und das sieht man in dieser Saison, finde ich, unfassbar extrem. Ne? Man schaut sich die 4:3s oder 5:3s in der Hinrunde an, mit einem Spielstil, der enorm offensiv ausgelegt war, aber sagen wir mal wenig kontrolliert, verglichen mit Spielen wie gegen den HSV oder in Osnabrück, wo wir enorm zurückhaltend gespielt haben, oder in Hannover mit auf starkes Umschaltspiel. Das Repertoire, was Thun dieser Mannschaft beigebracht hat, ist mittlerweile enorm groß. Und das macht es natürlich für Gegner auch sehr schwer. Und das ist genau, was Maxim eben ja richtig sagte, dass Gegner sich nicht genau auf uns einstellen können. Wird Fortuna heute dominant auftreten? Werden sie sich eher zurückziehen? Spielen sie viel durchs Zentrum? Spielen sie mehr über die Außenbahn? Kann man natürlich an der Aufstellung vielleicht versuchen abzulesen. Aber im Großen und Ganzen musst du auf alles vorbereitet sein. Und das ist halt schwierig. Und eine unserer großen Stärken.
Ungewöhnlich heute war auch das Offensivspiel von Siebert, für mich zumindest, relativ ungewöhnlich. Also ich fand den heute sehr offensiv aufgestellt.
Ja, er ist auf jeden Fall...
Ist auch sehr viel gelaufen.
Zwei, dreimal auch stark mit nach vorne gegangen. Ich weiß, es gab mal einen Konter, da hat er den Ball sehr gut nach vorne getrieben und dann leider in sehr aufsichtsreicher Position den Pass nach außen auf Appelkamp nicht sauber gespielt. Appelkamp, man konnte im Fernsehen in der Nahaufnahme kurz sehen, was Appelkamp gesagt hat. Irgendwie, er meinte sowas, also ich konnte die Lippen lesen, er meinte irgendwie sowas wie: Alter, ey. Also nach dem Motto, so schwer ist der Pass doch nicht. Also Appelkamp war ein bisschen pissed, dass er den nicht bekommen hat. Das war ganz lustig zu sehen. bei Sky. Bevor ich es vergesse, wollte das kurz bei Sky erwähnen. Die Soundabmischung, ne? Ich hab zu Hause ein ganz gutes Soundsystem mit Rearboxen und sowas. Und prinzipiell begrüße ich ja die 5:1 Abmischung, dass ich also auch wirklich ein schönes Stadionerlebnis hatte. Aber die Mikrofone waren leider, und ohne den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen, leider irgendwie auf das Megafon unseres Capos ausgerichtet. Zum einen finde ich, ja, natürlich muss das sein, und das ist ja auch gut, dass da reingerufen wird, aber ich finde, man sollte nicht als übertragender Sender den Capo so abmischen, dass man den aufnimmt, sondern man sollte den Fanblock aufnehmen. Ne? Denn das ist ja die Stimmung, die du hören willst. Das Problem ist aber auch, dass, sagen wir mal, also mir geht das auch so, wenn der Andi singt. Da werden die Töne häufig nicht so richtig getroffen, wie sie. Also
Immerhin singe ich, Thorsten.
Als ob ich nicht singe, und ich treffe wahrscheinlich die Töne genauso wenig, aber ich mache es deshalb auch leise. So für mich. ich bin jetzt überhaupt kein Musiker, und ich habe auch alles andere als das ideale Gehör oder so, aber ich muss manchmal echt zusammenzucken, wenn Töne nicht getroffen werden. Und in dieser Sky-Übertragung, wenn man da auf der Couch sitzt und hinter einem in der Rearbox, hast du halt ständig den falsch intonierten Gesang. Es war ein bisschen anstrengend, das muss ich ehrlich sagen. Aber hey, also ich möchte ja niemanden angreifen oder sonst was, das war halt,
Capo-Hate.
Nein, das ist vollkommen okay, was da passiert. Ich greife Sky an, weil man das so einfach nicht abmischen sollte. Also niemand will doch den Vorgesang hören, sondern man will ja das hören, was im Block oder im Stadion passiert.
Ja, richtig.
Also das ist mein Kritikpunkt, ja, um das hier klarzustellen.
Also der Capo war ähnlich dominant in den Boxen, wie die Fortuna es auf dem Feld war in den ersten 45 Minuten, möchtest du sagen?
Ja, es ging ja wirklich direkt los. Man sah die Verunsicherung der Nürnberger, man sah sie ihnen an. Nürnberg ist ja wirklich unser negatives Spiegelbild gerade. So gut, wie es bei uns in den letzten Monaten läuft, so schlecht läuft es bei Nürnberg. Und das beiden Mannschaften hat man das umgehend angemerkt. Fortuna spielt mittlerweile mit enorm breiter Brust. Teilweise, das habe ich zu dir in der ersten Halbzeit gesagt, hatte ich schon das Gefühl, es ist fast ein bisschen too much hier und da. Da wird fast zu schnörkelig gespielt, ein Doppelpass zu viel. Weil ich finde, es ist immer so eine dünne Linie zwischen Hochmut und Arroganz und Selbstvertrauen, ne? Also man kann da leicht drüber liegen. Aber letztendlich hat Fortuna es ja, naja, zumindest in dieser ersten Halbzeit vollständig im Griff gehabt. Darum keine Kritik darüber. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass es halt ein bisschen viel hier und da war.
Ja, ich glaube, das ist aber auch durchaus dann wiederum dem Thema geschuldet, dass die Fortuna halt im Zentralen und dann auch auf der Außenbahn mit Appelkamp Spieler hat, die halt alle zocken wollen, ne? Und die halt weniger dann brachial sind, sondern tatsächlich mit der feinen Klinge spielen. Und ja, wenn du dann siehst, ach, da ist noch die eine Lücke, wo Appelkamp jetzt reinstoßen könnte, und der sieht dann, ach, statt drauf zu schießen, könnte ich doch auch nochmal so, dann haben die halt alle Bock. Und um das auch, weil die Pyro-Ecke wird sehr kurz werden, die Stimmung fand ich gestern ziemlich gut. Also das Stadion hat die Mannschaft, glaube ich, auch echt mitgetragen. Es ging übers ganze Stadion mit Gesängen, und ich glaube, die haben sich so in der ersten Halbzeit ja so ein bisschen in so einen kleinen Rausch auch teilweise reingespielt und wollten dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen zu viel. Aber ja,
es ist ja auch der berühmte Funken, der immer so überspringt, ne? Also ja. Fortuna hat halt von Anfang an gleich relativ klar gemacht, pass auf, hier ist heute nichts zu holen für euch. Ist dominant aufgetreten. Ich glaube, nach 6 Minuten gab es auch die erste Torchance, als Tanakas Schuss?
Ja.
Jolles Schuss, der direkt vom Torwart übers Tor gelenkt werden muss. Bei sowas ist ja dann auch das Stadion da, ne? Und gerade die rechte Seite über Appelkamp hat mir sehr gut gefallen. Appelkamp ist ja, das wissen wir alle, sowieso gerade in bombastischer Form. Der hat da ziemlich Alarm gemacht. Jolles hat natürlich mittlerweile das Problem, dass er typischerweise 2 Gegenspieler auf den Füßen stehen hat, was nicht heißt, dass er sich nicht trotzdem mal befreien könnte. Er hatte auch genug Chancen in der gestrigen Partie. Aber die Angriffe liefen tendenziell mehr über Appelkamp und Zimmermann auf der rechten Seite.
Jolles hat in diesem Spiel ziemlich zentral gespielt. Und ich glaube, das ist etwas ungewöhnlich für ihn und auch für die Mannschaft, dass er nicht weiter links steht. Ja, und das hat so auf seine Leistung, glaube ich, etwas ausgewirkt. Er ist nach wie vor zu seinen Chancen gekommen, war jetzt aber nicht so der Zolles, den wir alle wollen.
Ja, ich glaube, man merkt ihm auch an, dass er halt gerne Tore schießen will. Also
ja,
man
in
merkt
der zweiten
so,
Halbzeit, ne?
Ja, er hat so einen inneren Druck, dieses Torjäger-Duell irgendwie noch umbiegen zu wollen. Ich befürchte, dass das nicht mehr klappt. Aber das, finde ich, merkt man ihm immer an, dass er da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu verbissen den Torabschluss sucht. Aber er ist Stürmer, ne?
Aber es ist auch nicht so extrem. Also ich weiß, was du meinst. Ich finde, man kann es in manchen Szenen auch erkennen, aber es kommt ja trotzdem was bei ihm rum. Also ja, da kommen ja gefährliche Aktionen rum und er legt auch gelegentlich, also er hatte auch eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er einmal gut dann super quergelegt hat, wo man gesagt hat, na, da hätte er vielleicht besser selber schießen sollen. Also Jollis ist weit davon entfernt, gerade schlecht zu spielen. Also
nee, das meine ich auch
er ist eben nur nicht so das dominante Element, wie er es vielleicht noch vor 2-3 Wochen war.
Aber wie du schon sagtest, das Schöne an dieser Mannschaft ist, dass das Ergebnis nicht von einem Spieler abhängt.
Ja.
Dass auch wenn der Zolles vielleicht nicht den allerbesten Tag hat, greifen andere ein und können halt die Rolle übernehmen und Tore schießen und verteidigen. Und Pässe geben.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Marcel Sobotka, der jetzt seit langer Zeit und ich glaube dieses Kalenderjahr das allererste Mal wieder in der Startelf stand, der hat auch gleich eben wieder gezeigt, warum Marcel Sobotka eigentlich ein so wichtiger Spieler für Fortuna Düsseldorf ist und was, also dass wir diese Saison eigentlich so lange ohne ihn so erfolgreich bestritten haben, grenzt ja ebenfalls auch an ein Wunder, denn er war in vielen Offensivaktionen durchaus beteiligt. Also in der Aufteilung war Engelhardt so der klare Sechser, hat auch eindeutig am defensivsten gespielt im Mittelfeld. Also klar, wie Maxim sagt, ne, Tanaka war so ein bisschen überall, ne, so im Dreieraufbau, den hat häufig er gemacht und weniger Engelhardt, weil Engelhardt dann eher die Anspielstation im Mittelfeld war. Aber auch sonst waren so Sobotka und Tanaka so die Leute, also die Box-to-Box-Spieler, die auch wirklich versucht haben, den Ball nach vorne zu bringen. Und er ist ja dann auch derjenige, der eine Torchance hat, in der 15. Minute als Zimmermann nach innen flankt und ganz ehrlich, das ist für mich fast eine 100-prozentige, weil er da frei zum Abschluss kommt und wenn er den flach in die, gegen die Laufrichtung in die rechte Ecke legt, Sobotka, statt hoch gerade auf den Torwart, der den dann wieder zur Ecke klären kann, der Herr Klaus, nein, wie heißt der mit Vornamen? Der hat so einen komischen Namen, der Torwart.
Nürnberg Klaus.
Ja, der hat so einen komischen Namen. Auf jeden Fall, wenn er den nämlich flach in die rechte untere Ecke schiebt, dann steht es da vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt 1-0. Also das war für mich im Grunde eine 100-prozentige Chance, möchte ich sagen. Karl Klaus, ich finde das ein komischer Name. Aber gut.
Karl Gustav, Karl Otto oder?
Ob er mit Felix Klaus verwandt ist, irgendwie Cousins oder so, die kommen ja alle aus der Ecke, die Kläuse. Klaus und Klaus? Nein, Klaus und Klaus kommen natürlich ganz woanders her, aber bevor wir jetzt hier in die Karlauer Tiefen eingehen. Es gab in der ersten Halbzeit genau eine Chance für Nürnberg und die waren,
haben wir geschenkt.
Das war ein Geschenk von Siebert, der halt im Spielaufbau den Ball, ich glaube Schleimer direkt in die, dem Trainerliebling Schleimer, den Ball in die Füße spielt und der kann dann im Prinzip im 1 gegen 1 mit Oberdorf kann dann vom Strafraum abziehen, den Schuss hält aber Carsten Meyer im Nachfassen und beziehungsweise nicht im Nachfassen, ich glaube, er wird dann weggeschossen von Zimmermann.
Ins Aus oder so, ja.
Ansonsten hat Nürnberg immer so ein bisschen versucht, mal mit Kombinationsfußball gegenzuhalten, aber man hatte schon teilweise das Gefühl, hier spielt ein Erwachsenenteam gegen ein Jugendteam. So, ne? Die einen kicken so ein bisschen ganz nett und die anderen wissen aber, wie der Hase läuft. Wir haben so viele Bälle im Ansatz schon wieder abgelaufen. Ne? Dann hat sich Nürnberg befreit, will dann mal ein bisschen kontern oder sowas und dann ist aber im Laufduell schon Engelhardt da oder Ioa oder sowas, nimmt den Ball ab, spielt den zum Torwart zurück und dann ist schon wieder der
also
Ball.
Also Restverteidigung heute gestern 1A. Ne?
Ja, also in dieser Phase auf jeden Fall richtig gut.
Ja. Ja.
Das war top. Und ja, Fortuna verballert noch ein paar weitere Chancen. Also das war, und das hat ja auch Tune hinterher gesagt, so der größte Kritikpunkt, den man der Mannschaft in der ersten Halbzeit machen kann. Ansonsten war die Bock stark, das muss man einfach sagen. Aber die Torchancen wurden ein bisschen vergeben. Da gab es schon vorher irgendwann mal so einen Kopfball von Vermey, den er relativ frei viel zu weit drüber setzt. Und dann gibt es diese Riesenszene, wo Vermey frei vom Torwart, also am Torwart, den Ball schon vorbeilegt, in die Mitte passt. Und dann, ich glaube, da ist es Hübner gerade noch vor dem, ich weiß jetzt nicht, wer der Stürmer in der Mitte war, den Ball klären kann und dabei auch noch sauber an den Innenpfosten mit dem Kopf ja rasselt. Da wieder mal die alte Frage, wieso spielt dieser Spieler hinterher dann doch noch ein paar Minuten weiter?
Ja, er wird gefühlt 5 Minuten behandelt. Also ich habe, dass es ein Kopftreffer war, erst auch in der Spielzusammenfassung gesehen.
In dem man es hören kann, ne? In dem hört man Bang. Das ist wirklich so, oh Gott, ja. Was ist da passiert?
Ja, er wird lange behandelt und es gibt auch schon das Zeichen, er soll ausgewechselt werden. Und auf einmal joggt er mit den Betreuern wieder zur Mittellinie und man sah auch Christian Fjell, der über alle Maßen überrascht war und sich auch gar nicht mehr einkriegte, wieso denn dieser Spieler jetzt noch weiterspielt. Und ja gut, ich glaube,
hat noch niemand in Nürnberg gesagt, dass man das dann auch einfach schon mal für einen Spieler entscheiden kann, dass er jetzt 5 oder 8 Minuten
später wird er dann auch ausgewechselt.
Genau, aber warum spielt er noch 5 oder 8 Minuten dann? Ne? Ja. Also Gehirnerschütterung und sowas. Also man denkt ja immer, wir seien da alle inzwischen ein bisschen weiter, so, ne? Und dass diese Percussion Protocols immer noch nicht so, sagen wir mal, richtig bindend eingeführt werden. Im deutschen Profifußball ist tatsächlich ein Thema, das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, aber ich halte es für fahrlässig, so einen Spieler weiterspielen zu lassen. Für ihn kommt dann Marquez, über den auch noch zu reden sein wird. Und das, sagen wir mal, das tut der Nürnberger Abwehr nicht gerade gut, dass ihr Abwehrchef jetzt ebenfalls noch draußen ist. Es wackelt weiterhin hinten und bis es dann endlich, sag ich mal, also es gibt auch noch Eckballvarianten. Einmal schießt Jolles sehr gut, also ne, zweimal einen Flachpass in den Rückraum, sehr gute Variante. Beim ersten Mal schießt Jolles knapp drüber und beim zweiten Mal schießt er knapp flach vorbei.
Ein drittes Mal haben wir die leider nicht mehr gesehen, weil wir uns alle sicher waren, der dritte geht rein.
Ja, aber wir waren schon überrascht, dass Nürnberg es auch beim zweiten Mal zulässt, dass diese Variante klappt. Die war jetzt nicht, sagen wir mal, unfassbar genial einfach, sondern sehr, sehr simpel, aber es hat halt komplett funktioniert. Also bis zum Abschluss, ne, der da nicht geklappt hat. Also das meinte ich aber auch eben mit, Jolles hatte genug Chancen, so ist es nicht. Ne? Also der war schon vorhanden, der hat es nur eben gerade sehr schwer, weil die Spieler ihn vom Gegner meistens in die Mangel nehmen. Da hat er sich auch einmal, ich glaube, das war aber in der zweiten Halbzeit, sehr stark aufgeregt, als ihn 3 Spieler...
Ach so, ja, zu dritt und dann wird eine Sekunde später gibt es irgendwie so einen Rempler von Fortuna an Nürnberg, der wird dann abgepfiffen. Wo ich auch da sitze und denke, ja, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also,
ich finde in diesen Szenen immer schön zu sehen, wie häufig sich Jolles aber auch trotzdem durchsetzt, ne? Obwohl, also dann auch stehen bleibt und weiter dribbelt, das ist die gute englische Schule in Norwich, das, glaube ich, da hat er gelernt, dass man, sagen wir mal, anders als andere Spieler, die wir auch in dieser Liga kennen, nicht beim kleinsten Windstoß sofort dann immer am Boden liegt. Ja, und dann gibt es endlich die 34. Minute und sagen wir mal wirklich die überfällige Führung für die Fortuna. Ne? Da habe ich ja erst gedacht bei dieser Szene, aber auch wirklich nur im Stadion jetzt, wo ich es im Fernsehen gesehen habe, muss ich ganz klar sagen, nee, alles sauber, alles in Ordnung. Im Stadion habe ich kurz gedacht, dass Sobotka den Spieler ein bisschen zu Boden zieht, dem er den Ball abnimmt im Mittelfeld. Ja, und
da musst du jetzt mal bitte das Adlergeräusch einspielen, wenn ich jetzt sage, hat Eagle Eye Andy hat das sofort gesehen im Stadion. Ich habe dir direkt gesagt, da war überhaupt nichts.
Also ich sag dir was. Du wärst nur Eagle Eye, wenn du jetzt wirklich wüsstest, was Sobotka da gemacht hat. Das kann ich dir nämlich sagen. Er hat nämlich
kann ich dir auch sagen.
Ja, was denn? Was hat er gemacht? Was Cleveres?
Sobotka hat sich hinter dem Spieler gestellt, hat ihm quasi, also die standen quasi Rücken des Nürnbergers am Bauch Sobotka. Er hat sich bereit gemacht, dass der Spieler nicht vorbeikommen kann und hat dann zwischen den Beinen des Nürnberger Spielers den Ball mit der Fußspitze weggespitzelt.
Nicht ganz. Was er macht ist, also er lässt den Nürnberger in ihn sich hineinlehnen, macht einen Schritt nach hinten, sodass der Nürnberger nach hinten fällt dadurch und geht dann am Nürnberger vorbei mit dem gespitzelten Ball und kann dribbeln. Darum war es nämlich kein Foul. Dieser Schritt nach hinten, der den Nürnberger, der halt so dumm ist und sich in den Spieler reinlehnt, einfach umfallen lässt, weil, ja, wenn du dich an mich ranlehnst, dann gehe ich halt zur Seite. Das war der clevere Move von Sobotka. Naja, und was macht er? Er dribbelt in den Strafraum rein, spielt einen Steilpass flach auf Vermey, der einfach aufs Tor drauf wämst und das reicht.
Humorlos.
Ja, ja. Schönes Tor.
Schönes Tor und ich muss hinzufügen, es gab noch zwei weitere Versuche, die quasi identisch sind. Der eine, glaube ich, auch mit Sobotka, also dieser kurze Pass auf Vermey. Da hat Vermey leider es nicht geschafft und noch eins dann später in der zweiten Hälfte. Identisch, nur spiegelverkehrt auf der linken Seite. Ich bin mir nicht sicher, welcher Spieler da den Pass gegeben hat. Auf Vermey, da hat Vermey auch nicht schießen können, aber die Situation war im Prinzip identisch zu der, in der das erste Tor gefallen ist.
Ja, also Vermey prinzipiell hat ja ein gutes Spiel gemacht. Er war auch sehr präsent. Er hatte auf jeden Fall noch ein paar mehr Chancen, so ist es nicht, aber ja, also im Grunde hatten alle Spieler so ihre Chancen, ne? Das ist ja wirklich interessant, ne? Jollis hatte Chancen, Tanaka hatte Chancen, Sobotka hatte Chancen, also Tanaka hatte ja dann auch noch eine, wo er einmal so auf den Torwart zentral drauf schießt. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir haben, aber es waren bestimmt 6, 7 Chancen in der ersten Halbzeit, die Fortuna hatte. Davon 2, 3, wo man sagt, die können auch durchaus sicher ein Tor sein, sodass 1-0 zu dem Zeitpunkt eigentlich etwas niedrig war. Umso besser, dass dann auch noch das 2-0 fiel. Leider ohne Assist für den mal wieder unfassbar starken Tim Oberdorf, der mit einem weiten Kopfball von hinter der Mittellinie den Ball in den Strafraum Vermey einsetzt, der ein bisschen Marquez, den eingewechselten Marquez, im Luftkampf stört, aber wirklich so, wie man das halt, wie ich finde, sauber macht. Ne? So ein bisschen rempeln gehört halt dazu.
Ja, er schubst ihn nicht. Ihn nicht genau. Also braucht man aus meiner Sicht wirklich nicht pfeifen.
Marquez lässt sich gut abkochen und meckert dann hinterher auch natürlich, wie sich das gebührt. Und diesen Kopfball kann Vermey dann einfach am herauseilenden Karl Klaus im Nürnberger Tor flach in die rechte Ecke reinschieben. Trifft er ihn richtig, ist die Frage, den Ball? Oder ist
eher nicht.
Ist ein bisschen glücklich wahrscheinlich, ne?
Ja, dass er dann auch vom Innenpfosten reintrudelt. Aber was ich da auch interessant oder bemerkenswert fand, dass die spieleröffnende Aktion von Karl Klaus nämlich auch schon nicht so gut war. Ne?
Also ja, das ist ja der Kopfball, genau.
Der Ball kommt sofort wieder zurück. Ne? Also was wir eben auch schon mal angesprochen haben mit der guten Restverteidigung, mit dem guten Gegenpressing. Wir haben Nürnberg keine Luft zum Atmen gelassen zeitweise. Ne?
Also generell Nürnberg keine guten, fußballerisch guten Torhüter. Matenia ist auch fußballerisch echt nicht gut. Und Karl Klaus hat nicht nur diesen Ball, doch also in der eigenen Hälfte häufig, ich kann mich erinnern an einen, den auch Vermey einmal schon dazwischen köpft in der eigenen Hälfte von Nürnberg. Also hat halt echt auch viele Pässe an den Gegner gebracht. Und also nicht, ist ja klar, wenn so ein weiter Ball mal beim Gegner hinter der Mittellinie landet, aber so wirklich so 30 Meter vom eigenen Tor dann einfach direkt dem Gegner wieder in die Füße gespielt. Also da hatte Nürnberg dann auch wirklich Probleme, sich zu befreien. Und dieses Tor in der, 46. Minute oder 45. Minute plus 1 war das Resultat einer Phase vor der Pause, in der Fortuna wie ich fand, Nürnberg enorm gut gepresst hat. Also Nürnberg wurde gerade in dieser Phase, also man hat gespürt, ich glaube, die wollten unbedingt noch dieses 2:0 vor der Pause machen. Sie haben Nürnberg da 5 Minuten lang dauerhaft unter Druck gesetzt, am Strafraum immer, was ja, ihr kennt, ne, was ich eben gesagt habe, was ja teilweise überhaupt nicht unser Spiel war. Gegen Fürth haben wir ganz anders gespielt. Ne? Und das meine ich mit dieser Flexibilität, die wir mittlerweile in unserem Spiel drin haben und was ein großer Verdienst unseres Trainerteams ist. Da war so eine Phase, wo wir so einen kleinen Dauerdruck gemacht haben, bis dann einfach der entscheidende Fehler beim Torwart und beim Marquez passiert ist. Ne? Dann hat man diesem Druck nicht mehr standgehalten und das Resultat ist das 2:0. Also dieses 2:0 ist ein bisschen auch des Fleißes und des Pressings der Fortuna aus meiner Sicht da vor allem geschuldet gewesen. Ja, und so gehen wir mit einem hochverdienten 2:0 in die Pause und wenn es dumm gelaufen wäre für Nürnberg, hätte es auch 4:0 stehen können. Das muss man einfach so sagen. Eine der besten Halbzeiten, die Fortuna diese Saison gespielt hat, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, und wenn bei uns Pause ist, dann ist Zeit für Pyro-Ecke, würde ich sagen, oder? Andi, siehst du das anders?
Nee, da bin ich ganz bei dir.
Dann fackel mal los. Dann mach doch mal das typische Geräusch dafür.
Hm? Oder so ähnlich, keine Schön. Ahnung. Es ist lange her, dass ich die letzte Pyro-Fackel angezündet habe. So, jetzt aber Jetzt machen wir mal Jingle ab hier.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke, die beliebte, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Rubrik für die gesamte, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Familie,
Fragezeichen.
Ja, heute tatsächlich die Kurzversion, denn es gibt wenig bis gar nichts zu berichten. Die Nürnberger Ultras waren im Oberrang, haben dort ihr Ding gemacht, bis sie dann irgendwann meinten, dass die Mannschaft wohl nicht kämpferisch genug sei und sie wurde dann aufgefordert, dass man sie kämpfen sehen
wolle. Das war vor der Pause kurz, meine ich, ne? Das war kurz vor dem 2:0 oder nach dem 2:0.
Ja, und auch in der zweiten Halbzeit war das auch so. Da wurde das dann auch nochmal gerufen. Ansonsten gab es irgendein Spruchband, irgendwie ganz egal, was passiert, wir lieben dich sowieso oder sowas, hatten sie im Unterrang aufgehangen, alles nicht relevant. Auf Fortuna-Seite ist ehrlich gesagt nichts sehr Spannendes passiert. Es gab in der Schlussphase einmal eine Situation, wo ich dachte, dass es möglicherweise nochmal im wahrsten Sinne des Wortes brennen könnte, denn es wurde eine rechteckige, relativ große Fahne mit einem Fortuna-Logo im Stimmungsblock irgendwie 36, 37 da irgendwo unten hochgezogen. Und das macht man ja üblicherweise, um Vermummungen und halblegale Dinge vorzubereiten. Aber kam nicht. Also das war, glaube ich, einfach nur, um zu zeigen, hey, wir haben eine schöne Fahne mit dem Logo dabei. Also da ist dann nichts von pyrotechnischer Relevanz passiert. Ansonsten habe ich eben schon gesagt, ich fand die Stimmung im Stadion überdurchschnittlich gut, was natürlich auch auf der 2:0-Führung und hinterher auch einfach auf dem Sieg basierte.
40.000 Zuschauer ist natürlich auch eine gute Zahl.
Genau das wollte ich hinzufügen. Ich war sehr glücklich, dass es so viele Zuschauer waren.
Freitagabend 18:30, auch echt kein guter Termin, ne?
Am Freitag um 18.30 Uhr immerhin über 40.000 in einem Spiel gegen Nürnberg, okay, das ist nicht Illertissen, aber immerhin. es war schon sehr schön zu sehen.
Dass 2.800 Leute aus Nürnberg, die ja alle unterm Dach waren, ne?
Ja, es gab, glaube ich, so ein paar Versprengte im Unterrang, aber.
Genau, und das hat mich auch überrascht, dass so wenig Nürnberger.
Ja, aber wahrscheinlich der aktuellen Phase geschuldet. Für Nürnberg geht es zwar theoretisch noch um den Klassenerhalt, praktisch muss aber schon ein bisschen dafür schief gehen, damit es da richtig gefährlich wird.
Also, und der Freitagstermin. Gesichert bei denen. Ja, es geht um nichts.
Um zu diesem Spiel aus Nürnberg zu reisen, musst du ja de facto dir mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen. Ne? Oder einen ganzen. Darum, das kann ich mir schon vorstellen, dass wäre das Spiel samstags gewesen, dann wären wahrscheinlich noch mehr gekommen. Aber es war schon auffällig, wie leer der Stehplatzbereich dadurch war, weil halt die Nürnberger alle den Schall des Daches nutzen wollten. Hat ihnen aber auch so richtig viel nichts genützt, weil die Stimmung halt, ja, also ich verstehe das ja auch, es läuft halt nicht beim Club und das hat sich auch ein bisschen, also manchmal haben wir das ja, das aus dem Fanbereich, weil wir ja durch den Familienblock dem Gästebereich durchaus näher sind, dann hört man da richtig was, ne? Und ich fand Nürnberg gestern wirklich nicht so auffällig da, was den Krach betroffen hat. Das war wohl der Situation so ein bisschen geschuldet.
Ja, und ich möchte sagen, also die Nürnberger mit 2800 am Freitagabend bei uns, wir waren samstags mittags mit 1700 in Nürnberg. Also da dürfen wir uns, glaube ich, jetzt nicht das zu sehr hier produzieren.
Nee, das stimmt. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass sich die große Nachfrage bei Fortuna, wie so häufig in Düsseldorf, jetzt erst in der entscheidenden Phase, in der es sehr gut läuft, entwickelt hat. Das ist einfach traditionell in Düsseldorf so, dass vor allem dann die Leute schon immer Düsseldorf-Fans waren und schon damals in Basel waren, wenn es gut läuft bei der Fortuna. Das kennt man. Das ist nicht das erste Mal so.
Ja. Finale Wertung 4 von 5 Pyrofackeln.
Oh ja, das war tatsächlich sehr, sehr
schön. Ohne Pyro, aber trotzdem gut abgeliefert.
Sehr schön. Ja, und gut abgeliefert wurde auch in der zweiten Halbzeit und über die wollen wir uns jetzt unterhalten.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr gelegen in der zweiten Halbzeit? Man kann sagen, auf jeden Fall nicht an Can Uzun, das hätte man vielleicht eben noch erwähnen können, dem Nürnberger Jugend-Shooting-Star. Denn der spielte nicht von Anfang an, sondern wurde jetzt zur Halbzeit eingewechselt. Vermutlich um da dem zentralen Mittelfeld der Fortuna ein bisschen was entgegenzusetzen. Man kann aber sagen, an ihm zumindest hat es nicht gelegen, obwohl Fortuna den Start in die zweite Hälfte, ja, also verschläft ist übertrieben, aber sagen wir mal, es beginnt zumindest etwas ausgeglichener, das Spiel, ohne dass die Nürnberger in dem Fall dann schon zu Chancen gekommen sind.
Ja, vor allem hatte Nürnberg ja, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, in der ersten Halbzeit nur 5 Pässe gespielt. Und das wurde natürlich in der zweiten Halbzeit sehr viel besser.
Ja, also ein wunderbarer Fail auf der Anzeigetafel. Da werden ja immerhin zur Halbzeit mittlerweile die Statistiken so eingeblendet, Zweikämpfe und sowas. Übrigens etwas, wo ich mich frage, also diese Sachen werden ja live erhoben und können auch meines Wissens nach in den entsprechenden Apps live nachgelesen werden. Warum nicht zwischendurch mal so als kleiner Vorschlag, weil ich ja auch vor kurzem ein bisschen im US-Sport zu Besuch war und da ist es wirklich gang und gäbe, dass das passiert. Warum nicht auch während der Halbzeiten immer mal wieder Zweikampfstatistiken, Laufstatistiken, Passstatistiken mal kurz einblenden? Ich finde das super spannend. Ich finde das auch nicht, dass das irgendwas mit Eventisierung oder sonst was zu tun hat, sondern einfach, dass es eine schöne Zusatzinformation als Stadionbesucher ist. Darum bitte mehr davon, bitte nicht nur während der Halbzeit. Natürlich jetzt nicht so ein Quatsch wie Nürnberg hat 5 Pässe gespielt und ich glaube, alle angekommen. Passquote 100%. Herzlichen Glückwunsch. Das war natürlich ein bisschen weniger, aber ich finde sowas immer sehr gut. Auch zum Beispiel Ex-Goals-Wert. Für dieses Spiel übrigens Fortuna exakt im Ex-Goals-Wert, irgendwie 3,08 war der Ex-Goals-Wert. Was übrigens sehr, sehr viel ist. Ne? 3,01 war Fortunas Ex-Goals-Wert. Expected Goals Nürnbergs 1,37. Also die Expected Goals entsprechen exakt dem Ergebnis, wenn man es auf- bzw. abrundet. Und auch ansonsten statistisch ja Fortuna dann letztendlich in aller Relevanz überlegen. 120 Kilometer im Schnitt wieder gelaufen. Nee, nicht im Schnitt, sondern in Summe. Und ja, auch bei der Passstatistik ziemlich weit vorne gewesen. Also diese Daten stimmten und ich finde sowas auf jeden Fall interessant, so dass ich so etwas gerne mehr im Stadion sehen würde. Aber ja, danke für den Hinweis, genau, das war uns kurios aufgefallen. Und ebenfalls kurios ist ja dann letztendlich die Tatsache, dass Nürnberg ein Tor schießt. Denn nicht nur haben sie das seit Wochen nicht getan, die letzten 4 Spiele kein Tor geschossen, sondern auch in dieser Partie deutete einfach 0,0 etwas darauf hin. Und es brauchte auch letztendlich einen Standard, gell? Nathaniel Brown flankte die Mitte. Marquez gewinnt das Kopfballduell gegen Vincent Vermey. Also im Prinzip machte sein Fehler beim 2-0 wieder gut. Da war das Duell genau umgekehrt. Also Vermey da durchaus mit Aktien bei dem Gegentor. Ja, und dann steht es halt nur noch 2-1. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber Dieses Anschlusstor hat einen Effekt auf das Spiel, sowohl auf Nürnberg, die ein bisschen Morgenluft wittern und, sagen wir mal, sich ein bisschen aus ihrer Lethargie befreien. Und auch Fortuna, die ja eh schon ein bisschen holprig in die zweite Hälfte gestartet waren, die ja jetzt mal, sagen wir mal, so 15 Minuten brauchen, um sich, man sagt es immer so schön, zu schütteln.
Ja, und ich habe es im Stadion gar nicht so wahrgenommen. Also es gab eine Prüfung, ne, kurz darauf gab es eine VAR-Prüfung, die wurde dann aber zur Ecke quasi entschieden. Aber Zimmermann war mit der Hand oder mit dem Arm am Ball in theoretisch bestrafenswerter Situation, nämlich im Strafraum. Aber
ja, aber das war kein absichtliches Handspiel.
Nee, aber ich hatte es tatsächlich im Stadion, im Live-Erlebnis gar nicht wahrgenommen, dass das überhaupt eine Berührung gab. Also.
Doch, weil es ja auch angezeigt wurde von den Nürnberger Spielern, ne? Die alle den Arm erhoben und da war Handspiel. Und dann gab es ja auch die Verzögerung, dass geprüft wurde, bevor die Ecke kam. Also nee.
Das habe ich schon wahrgenommen, aber ich habe nicht gesehen, dass der Ball am Arm war. So, das wollte ich.
Naja, ob das jetzt richtig war oder nicht, das ist natürlich schwer von unserer Position gesehen. Aber ich habe die Szene vorher gesehen, dass da was nicht ganz koscher war. Das konnte man sehen, aber es war halt nicht strafwürdig, wie du sagtest, ne? Das war schon okay. Aber das ist halt die Phase, in der Nürnberg ein bisschen mehr Druck entfacht. Aber das ist natürlich eine Stärke der Fortuna in den letzten Wochen und jetzt mittlerweile Monaten. Unsere Abwehr verteidigt es dann meistens im Endeffekt dann doch noch so gut weg, sodass ja letztendlich so richtige Torchancen daraus nicht entstehen. Ne? Aber Nürnberg ist ein bisschen unangenehm viel an unserem Strafraum und es gelingt auch nicht mehr viel Entlastung, was vielleicht auch damit zu tun hat, und da wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel, dass ich glaube, sowohl Engelhardt als auch Zimmermann angeschlagen sind in dieser Phase. Ne?
Ja, es scheint so. Es gibt zumindest Zimmermann lag dann irgendwann mal draußen, wurde behandelt. Engelhardt hatte ich keine Behandlung wahrgenommen.
Genau.
Aber ansonsten gab es eigentlich wenig Notwendigkeit, nach einer Stunde da zu wechseln. Ne?
Nee, also das sind keine zwei Spieler, die du nach 60 Minuten bei einer knappen 2-1-Führung auswechselst, es sei denn, es ist nötig. Vielleicht war es ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, dass man gesagt hat, naja, wir haben so viel Qualität auf der Bank und die haben da ein Zwicken gerade oder ein Wehwehchen, wir gehen kein Risiko ein, wir brauchen sie in Kiel nächste Woche, darum nehmen wir sie runter. Also wir hoffen, es sah jetzt nicht danach aus, niemand ist rausgehumpelt oder so, ne? Aber manchmal steckt man ja nicht drin. Auf jeden Fall kommen Gavory für Zimmermann, sodass also Joa auf die rechte Seite wechselt und Johannesson für Engelhardt. Dadurch rückt, ich glaube, Tanaka neben Sobotka.
Geht auf die Doppel-6, ja.
Die rücken etwas weiter nach hinten auf jeden Fall und Johannesson nimmt auf jeden Fall den offensiven Part da ein. Naja, und wie so häufig, auf jeden Fall ein goldener Wechsel, ne? Das kann man schon sicherlich sagen.
Ja, wenn du dir anschaust, welche Qualität wir da jetzt von der Bank reinbringen können, obwohl wir diesen verhältnismäßig kleinen Kader haben, das ist schon fein. Da hat sich ja dann die Tune in der Pressekonferenz hinterher auch nochmal sehr drüber gefreut, sehr positiv geäußert, dass es trotz des kleinen Kaders, es sind jetzt glücklicherweise alle fit und dann kannst du eben so einen Wechsel mal machen, ne?
Aber insgesamt, es braucht trotzdem noch so ein bisschen, ne? Es muss sich alles finden. Wir haben dann auch hier und da schon wieder Umschaltsituationen. Das war das, was wir beschrieben hatten, gerade in der ersten Halbzeit schon beschrieben hatten, dass wo Jollis dann auch hier und da mal die falsche Entscheidung trifft, so dass es dann letztendlich ja bis zur 72. Minute braucht. Das war auch so die einzige Phase im Spiel, in der ich persönlich so ein bisschen nervös war, wo ich gesagt habe, boah, jetzt nicht irgendwie so vollkommen unverdient letztendlich hier so ein 2-2, so ein dummes kassieren. Das steckt halt in uns Fortunen irgendwie im Gen immer so drin, ne? Aber eigentlich gibt es in der aktuellen Phase, man muss sagen, die Mannschaft ist eigentlich viel zu gut drauf, als dass sowas passieren könnte.
Maxim, du bist ja noch nicht so lange dabei wie Thorsten und ich jetzt mit knapp 30 Jahren. Hast du auch schon diese Fortuna-Sorge in dir ganz tief implementiert, dass du dir denkst, ach, wir können doch nichts Schönes erleben.
Andi, von Anfang an ist es dabei bei mir tief drin. Ich weiß, was alles bei Fortuna passieren kann. Ja.
Ja.
Deswegen in dieser Phase habe ich mir tatsächlich Sorgen gemacht. Also ich hatte das Gefühl, Nürnberg, okay, hat nicht die Kontrolle übernommen, aber hat das Spiel halt teilweise auch kompensiert und ich weiß, dass bei uns auch manchmal so ein ganz dummer Fehler in der Defensive passieren, sodass auch ein 2:2 schnell passieren kann.
Ja, zum Glück ist ja nicht eingetreten, aber man kennt das ja auch noch aus früheren Zeiten. Das ist so wie wenn wir nicht gerade diesen Lauf hätten, hätten wir auch gegen Fürth vor 2 Wochen nicht gewonnen. Und genauso, wenn wir diesen Lauf aktuell nicht hätten, hätten wir womöglich das 2:2 auch noch kassiert. Aber wenn du halt als Mannschaft gerade so on top bist, dann passiert das am Ende nicht. Aber man muss sich da vom Kopf her erstmal darauf einstellen, ne? Das ist nicht so einfach. Und gleichzeitig passierte es ja gleich 2 einmal beim Hamburg-Derby, dass der HSV in Führung ging und dann über VAR immer das Tor aberkannt bekommen hat, ja. Sodass man hinterher, also zwischendurch dann schon immer die Sorge hatte, oh nein, wenn wir jetzt unentschieden spielen und jetzt gewinnen die vielleicht und so, kam ja dann alles nicht so und das ist ja auch immer über dieses Hypothetische dann zu reden, ist dann auch übertrieben, aber ich gebe zu, das war halt, und das war letztendlich 15 Minuten von 90, also auch, das war so die einzige Phase, wo ich ein bisschen besorgt war, mit dem 3:1 war das dann auch vorbei. Dann habe ich mir gedacht, ja. So, nee, jetzt ist der Deckel drauf. Johannesson da am Strafraum, erst mit Jollis im Passspiel und dann mit Ioa im Doppelpass letztendlich. Und dann schlänzt er den Ball links unten flach vom außerhalb des Strafraums ins Tor. Kai Klaus sieht nicht so gut aus. Ich glaube, die Sicht ist zwar etwas verdeckt, aber kein unhaltbarer Schuss, möchte man sagen, an dieser Stelle. Schön für Johannesson, ne, der dann eingewechselt wird und dann das Tor macht. Es ist wirklich so schön, wenn es läuft, ne? Wenn es läuft, dann läuft es, ne? Dann kommt genau der Spieler rein, Sobotka in der Startelf, darf das Tor vorbereiten, Tanaka spielt sowieso in der Rückrunde wirklich ein absoluter Superstar der zweiten Liga. Es ist so unterhaltsam, das gerade zu sehen, ne? Das muss man einfach sagen. Und mir gefällt auch immer so, das sind so die kleinen Details, das sieht man auch manchmal so im Fernsehen, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt. Das untereinander mit der Mannschaft so auf dem Feld gefällt mir auch so, ne? Dieses gegenseitige Motivieren, sich abklatschen, sich freuen, ne? Klar, da kann Appelkamp sich auch mal aufregen, wenn Pass nicht ankommt. Das gehört ja am Fußballplatz auch dazu, ne? Da ist nicht immer nur Danke, bitte mit viel Zucker obendrauf, sondern da gibt's auch mal eine klare Ansage. Aber insgesamt, man hat wirklich das Gefühl, das ist gerade echt ein Team, die wollen alle Erfolg haben, die brennen alle, ne, die sind fokussiert und ja, das zeigt sich dann letztendlich auch in den Ergebnissen. Ausgerechnet da Ferner kam noch, aber ausgerechnet der, ja, machte da Ferner Dinge dann auch nach seiner Einwechslung. Und André Hoffmann, ja, der ist vielleicht nicht so außen vor, wie manch einer denkt, wurde dann für Sobotka eingewechselt. Tim Oberdorf ging dann auf die 6, sodass Hoffmann die Abwehr verstärkte. Ich sag mal, eine normale Maßnahme, dass man da dann den erfahrenen Hasen reinbringt, der auch dann nochmal mit bisschen Kommandos da hinten hilft, einfach um jetzt das 3:1 rüberzubringen. Und Vermeil nimmt man natürlich auch runter, damit er nicht die 5. Gelbe für das Kiel-Spiel bekommt. Ganz wichtig, Joa hat man draufgelassen, der hat aber auch keine Karte bekommen, sodass wir, wenn Engelhardt und Zimmermann nicht Größeres davon getragen haben, zumindest in Kiel mit voller Kapelle auflaufen können. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung für so ein Spitzenspiel. Vielleicht generell eine Sache, über die ich diese Saison so nachgedacht habe. Also klar, wir hatten diese Verletzungsprobleme, diese massiven, während es für andere Teams halt wie St. Pauli ja total glimpflich lief in der Phase oder auch Kiel. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Vielleicht profitieren wir, also natürlich ist das Glück, das ist jetzt nicht Strategie oder irgendwas, aber vielleicht profitieren wir davon, dass einige Spieler halt im Winter wie Appelkamp mal 2 Monate ausgefallen sind, dass die jetzt halt viel erholter sind als manch anderer Spieler beim Gegner, der schon die ganze Saison durchgespielt hat. Ne? Das, also Ich könnte mir vorstellen, das spielt auch gerade mit rein, ne? Und jetzt sind sie alle da. Man kann natürlich auch Belastungssteuerung machen. Also keiner muss sich komplett verausgaben gerade. Ich glaube, da haben wir sehr viel Glück, auch mit wie jetzt dieser Saisonverlauf für uns da gelaufen ist.
Also wenn man jetzt den Ausfall von Tanaka betrachtet, wie lange war er weg? 1,5 Monate. Also ich glaube, das kann man nicht als Urlaub bezeichnen.
Nee, 3 Wochen, war nicht so lange weg.
Okay, 3 Wochen, dennoch nach einer OP dann plötzlich so hervorragend und so intensiv zu spielen, das beeindruckt.
Ja, gerade nach so einer Blinddarm-OP, ne? Also das ist generell genau. Bemerkenswert. Da, also würde ich auch sagen, Tanaka ist auch wirklich, also ohne Formverlust ja wirklich wieder zurückgekommen. Schon als er auf Schalke reinkam, mega Impact gehabt, auch gestern richtig stark. Also klar, hatte hier und da auch mal einen Ball verloren, aber in der ersten Halbzeit teilweise überall zu sehen, ne? Offensiv, defensiv, im Spielaufbau. Tanaka ist gerade mit das Nonplusultra im zentralen Mittelfeld in der zweiten Liga. Das muss man so sagen. Aber alle sind so gut im Moment. Also es ist, wir kommen hier aus dem Schwärmen fast nicht raus.
Selbst Gaboury, der kommt rein und setzt dann noch zwei Schüsse von der linken Halbposition, die wirklich gefährlich sind.
Ah, oh, also, da Ferner, wieso grätscht der diesen Abpraller in die Arme vom Torwart? So, das, der Junge tut einem so ein bisschen leid. Also wenn wir die ganze Zeit so am Schwärmen sind, eher von da Ferner, ich glaube, von ihm werden wir nicht mehr schwärmen. Das wird nicht mehr passieren diese Saison. Ja. Aber mir tut es persönlich so ein bisschen leid. Ich glaube, er ist jetzt kein schlechter Typ. Und jetzt hat er diese Chance bei uns gehabt. Ne? Nürnberg lief es zuletzt auch schon nicht. Wahrscheinlich geht er zu Dynamo Dresden zurück und macht dann in der dritten Liga einen neuen Anlauf oder sowas. Keine Ahnung. Aber ja, bei uns wird die Reise zu Ende gehen. Und ja. Da kommt noch Niemetz.
Die Reise zu Ende, für Jollis. Genau, für Jollis.
Die Reise zu Ende, das ist vielleicht doch etwas zu final.
Die Reise des Spiels.
Ja, wenn man schon kritisieren muss, irgendjemand in dieser Mannschaft, dann wäre das vielleicht Niemetz. Er hat ja sehr wenig Zeit, klar, aber auch
Die eine Situation macht er doch gut. Also da zieht er doch einmal schön in den Strafraum, flacht eigentlich auch gut in die Mitte auf der Ferner, nur dann kriegt halt ein Nürnberger gerade noch so einen Fuß dazwischen, dass dieser Ball abgefälscht wird. Und da Ferner kommt trotzdem gerade fast noch dran, aber eben nicht mehr dran. Aber dann, also das war eine gute Aktion von Niemetz, habe ich auf dem Schirm, aber wie du sagst, ne, die 10 Minuten, da war jetzt auch nicht so unfassbar viel, denn das Spiel war letztendlich entschieden, ne? Also da passiert dann auch nicht mehr viel und ja, also über Martin Petersen als Schiri müssen wir nicht so viel sagen. Wie immer haben wir uns ein bisschen aufgeregt, aber letztendlich hat er alles im Griff gehabt. Da hat man schon gemerkt, ja, erfahrener Erstligaschiri.
Ja, auch, also wir hatten ja zwei Szenen, wo es möglicherweise einen Elfmeter hätte geben können für Nürnberg, wo er auch sehr schnell gesagt hat, ja, komm Leute, ganz ehrlich, wir spielen jetzt hier weiter. Komm, du stehst jetzt gleich auf, ich gehe schon mal wieder auf meine Position im Mittelfeld und dann pfeifen wir gleich weiter, ne?
Ich habe es so verstanden, dass es dabei auch tatsächlich einen VAR-Check gab bei dieser Szene.
Auf welche Szene bezieht ihr euch gerade? Ich bin gerade verwirrt. Welche Szene meint ihr?
Wo Ioa den Nürnberger Spieler, wir hatten darüber gesagt, der Nürnberger kommt so aus dem Rücken von Ioa angelaufen und wird dann auch von Ioa getroffen, aber Ioa spielt halt vorher den Ball und da sagt Martin Petersen sehr schnell so, ja komm, hier Nürnberger Spieler, steh mal auf, wir spielen jetzt hier gleich weiter.
Stimmt,
alles
stimmt.
Fein.
Der geht dann auch weg, er lässt den dann da so schön demonstrativ liegen. So, ja, genau, guckt sich das kurz an.
Okay, tschüss.
Okay, dann spielen wir jetzt schon.
Alles gut.
Ja, wir spielen jetzt schon mal weiter, genau. Und natürlich wurde das gecheckt, ne? Aber war dann auch letztendlich nichts. Ja, und so gewinnt die Fortuna letztendlich souverän, muss man sagen, ne? Trotz dieser 15 Minuten nach dem Anschlusstor. Im Endeffekt war Nürnberg nie drauf und dran, hier einen Punkt zu holen oder gar das Spiel zu gewinnen. Für die geht die Krise letztendlich weiter und Fortuna setzt ihren Lauf fort. Gleichzeitig hat der HSV dann noch kurz vor Schluss das Spiel gewinnen können. Das heißt, der Relegationsplatz ist nicht sicher. Das wäre natürlich schön gewesen. Auf der anderen Seite schärft das auch die Sinne. Wobei ich glaube, für das nächste Spiel in Kiel braucht wirklich niemand geschärfte Sinne. Das hat man bei den Interviews nach dem Spiel von den Spielern schon gehört, wie heiß Sobotka und Vermey auf das Spiel sind. Ich fand Vermey so super. Er sagt das, glaube ich, bei Sky auf die Frage, ob er glaubt, dass Kiel nervös ist. Ja, natürlich sind die nervös.
Ja, genau.
Das ist so typisch Niederländer. Niederländer haben bei sowas keinen Filter. Ne? Der sagt einfach, ja, na klar sind die nervös. Er hat ja recht, das sind auch nur Menschen. Ja, hat er recht, ja, natürlich. So, super, super. Und ist genau die richtige Ansage, die es jetzt braucht. Jetzt müssen wir ein bisschen Wugi, Wugi, müssen wir jetzt eben nach Kiel senden. Denn wir haben die Hausaufgaben gemacht. Wir zeigen, dass uns gerade wenig umhaut. Und jetzt muss Kiel am Sonntag liefern in Wien Wiesbaden, die ja unter der Woche Markus Kauczynski oder sogar am Samstag, Sonntag schon ihren Trainer entlassen haben. Da übernimmt Nils Döring bis Saisonende, sodass da also unter neuem Trainer jetzt vielleicht ja eine kleine Überraschung gelingt. Wir werden sehen. So oder so haben wir das große Endspiel in Kiel nächsten Samstag. Und ja, auf Holstein Kiel wollen wir dann vorab noch ein bisschen gucken. Ich glaube aber, die meisten Fortunen wissen sowieso schon, dass es sich hierbei aktuell um wirklich eine der großen Mannschaften der Stunde handelt, neben uns. Letztes Wochenende erstmalig geschwächelt, im Heimspiel gegen Kaiserslautern 1-3 verloren. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, ist das ein Ausrutscher gewesen oder ist es ein bisschen wie bei St. Pauli übrigens, auf die wir nur noch 4 Punkte Rückstand haben, aber die haben das deutlich leichtere Restprogramm. Oder ist es der Beginn von wirklich nachhaltiger Nervosität, wie zumindest Vincent Vermey es vermutet. Das wird sich eben jetzt in diesem Spiel zeigen. Ansonsten ist Kiel die letzten Wochen durch die Liga marschiert, ähnlich wie wir. Hat, glaube ich, auch 6 Spiele in Folge gewonnen, hat dabei sogar gar kein Gegentor kassiert. Beim HSV unter anderem 1-0 gewonnen, was den HSV dann ja in doch eine tiefere Sinnkrise gesetzt hat. Kiel diese Saison ein bisschen ein Phänomen. Ne? Es gab den großen Umbruch letzten Sommer, darüber haben wir in der Hinrunde schon gesprochen. Und es ist, ich finde es nach wie vor unverschämt, dass es so gut läuft. Wenn man
das
so
gehört sich nicht.
Das, so darf das nicht sein. Man muss eine Saison Übergang haben, bevor man dann gut spielen darf. Es ist nicht erlaubt, sofort die Mannschaft auszutauschen und sofort erfolgreich zu sein. Ja?
Die müssten das machen wie Gladbach. Die sind doch jetzt, glaube ich, in der 5. Übergangssaison, oder?
Ja. Gladbach, das könnte sogar noch schlimmer werden. Ne? Da muss man mal abwarten. Ich gebe ja auch zu, man guckt ja mittlerweile ein bisschen mehr auf die Erstligisten und was da so passiert. Ich habe letztes Wochenende dann doch ein bisschen von Gladbach Union geguckt. Ach du liebe Zeit, was für ein furchtbares Fußballspiel. Und Mainz gegen Köln, und die Mainzer hatte ich ja bisher so auf dem Schirm als, ja, die sind so gut jetzt drauf, auf die willst du nicht treffen und auf die werden wir nicht treffen. Aber gegen Köln waren sie echt schlecht und Köln war die bessere Mannschaft und hätte eigentlich gewinnen müssen aus meiner Sicht. Darum, also in der ersten Liga ist auch noch wirklich viel Nervosität da unten im Keller angesagt. Dieses Wochenende ja auch das große Duell jetzt Union Berlin gegen VfL Bochum. Das ist ja alles für uns durchaus von Relevanz mittlerweile, dass man da ein Auge drauf wirkt. Ich glaube, das ist nicht vermessen, das zu tun aktuell. Kiel steht nach wie vor auf dem aktuell jetzt 2. Tabellenplatz, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee. Doch. Ohlala.
Kiel ist 2., ja.
Ja. Und kann natürlich direkt aufsteigen. Tatsächlich gegen uns, ne? Das muss uns natürlich auch bewusst sein in dieser Partie. Wenn wir, wenn wir in Kiel verlieren, dann wird Kiel den Aufstieg an diesem Abend feiern. Aber Kiel wäre nicht das erste Team, das so eine Tatsache gehemmt hätte in einem Spiel. Ja, sie haben eine Reihe Spieler, die diese Saison sehr erfolgreich spielen, unter anderem natürlich wieder Steven Skripski, den Ex-Fortunen, den wir kennen, und auch Louis Holtby feiert so seinen 2. Frühling. Holtby war jetzt zuletzt gelb gesperrt gegen Kaiserslautern, kehrt jetzt gegen Wiesbaden zurück. Skripski hat sich einen kleinen Muskelfaserriss beim Spiel gegen Kaiserslautern zugezogen. Ist die Frage, ob man innerhalb von 2 Wochen wieder fit wird oder so, aber es könnte sein, dass Skripski gegen uns also nicht spielen kann. Ansonsten hat sich Finn Porat neulich verletzt. Da kommen nämlich jetzt die Verletzungen zu Trage, die Kiel lange Zeit nicht hatte diese Saison. Colin Kleine-Bekel hat sich einen Kreuzbandriss bei der U21 neulich zugezogen, der lange Zeit Stammspieler war. Jetzt aber gut vertreten wird von Patrick Erras, typischerweise in so einem 3-4-3, was sie spielen. Erras so der zentrale, fast 2 Meter lange Innenverteidiger, also so ein richtig krasser Match für Maver vermutlich in dem Spiel. Kiel, eine sehr kontrollierte Mannschaft, wenig spektakulär, also durchaus mit einem ähnlichen Spielstil, wie Fortuna ihn teilweise ja in dieser Rückrunde auch geprägt hat. Und ja, auch gnadenlos effektiv, ohne dass sie, sagen wir mal, die gleiche Offensivwerte vorzuweisen haben wie wir. Ne? Skripski, bester Torschütze mit 10 Toren. Dahinter kommt schon Benedikt Pichler als Mittelstürmer, der aber nicht immer von Anfang an spielt, letztes Wochenende zum Beispiel nicht. Timo Becker als Innenverteidiger dann schon mit 6 Toren. Wobei er auch häufig auf der rechten Seite spielt. Ja, Lewis Holtby, so der große Vorlagengeber, 10 Tore schon auf diese Weise vorbereitet. Und ja, ich denke, jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Es ist ein Finale. Wir wollen da sicherlich, also beziehungsweise wir haben ja in dem Sinne nicht wirklich was zu verlieren, denn selbst wenn wir in Kiel verlieren, können wir im letzten Spiel zumindest den Relegationsplatz klar machen oder der HSV verliert nächsten Freitag schon vorab in Paderborn, sodass der Relegationsplatz schon vor dem Kiel-Spiel für uns safe ist, das kann alles eintreten. Ja, und dann werden wir eben schauen, was in dieser Partie so passiert. Andi, du hast ja sicherlich noch Statistik für uns.
Ich habe eine ganze Menge Statistiken. Ich habe persönlich gesehen 5 Spiele von Holstein Kiel sehen dürfen. Einmal 2006 in der Regionalliga Nord und dann war eine lange Pause bis 2018. Alle meine Spiele, die ich gesehen habe gegen Holstein Kiel, waren zu Hause in der Merkur-Spielarena. Und ja, du warst ja im letzten Jahr beim Auswärtsspiel in Kiel.
Korrekt, da habe ich einen 2-1-Auswärtssieg gesehen.
Was ist die Statistik? Wir haben zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren in den Spielen, in denen ich dabei war. Und dann wollen wir hoffen, dass da jetzt ein Sieg am kommenden Wochenende draufkommt. Aber wie du eben schon ausgeführt hast, es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wir sind ja der positive Fortuna-Podcast, deswegen toi toi toi.
Ich gebe dir meinen Plan, wie es laufen sollte. Also ich glaube, Kiel gewinnt in Wiesbaden. Ich glaube, dieses Wochenende wird sich nichts mehr verändern. Und dann gewinnen wir natürlich, das ist ja das A und O im Spiel in Kiel. Dann haben wir ja einen 2-Punkte-Unterschied. Und ich glaube, dann wird Kiel nicht in Hannover gewinnen am letzten Spieltag. Sodass wir mit einem Heimsieg gegen Magdeburg noch vorbeiziehen können. Und dann hätte ich übrigens, das wäre dann die Bestätigung meiner Prognose, die ich in unserer Hinrundenbilanzfolge gemacht habe, als ich gesagt habe, wir steigen noch direkt auf. Daran werde ich jetzt also zum Messen sein. Was glaubt ihr? Wie wird es jetzt laufen? Jetzt ist ja nun auch die Phase, wo man wirklich spekulieren kann und wo es um alles geht. Was glaubt ihr?
Um einfach einen Unterschied in dieser Meinung zu bringen. Kiel wird 1-1 jetzt am Wochenende spielen.
Okay.
Und dann ist es für die
1-1 von Kiel würde vorbei bedeuten, weil unser Torverhältnis besser ist, dass wir es dann in der eigenen Hand hätten, ne? Dann können wir mit 2 Siegen in Kiel und gegen Hannover ist auch schön. Ja, gefällt mir.
Ja, dann mache ich jetzt mal den pessimistischen Gegenpart auf tatsächlich. Ich befürchte, dass wir in Kiel nicht gewinnen werden.
Okay.
Und aber über die Relegation und dann je nach Gegner schauen wir mal weiter.
Und es ist natürlich auch interessant, sagen wir, Kiel gewinnt dieses Wochenende nicht und dann spielen wir unentschieden in Kiel, was auch wieder zum Fernduell am letzten Spieltag führen könnte. Aber es ist allen klar, wenn wir in Kiel verlieren, dann ist die Geschichte mit dem direkten Relegationsplatz gegessen. Da ist ja auch noch St. Pauli in der gleichen. Ich weiß jetzt nicht, also es gab ja eine Menge Knatsch jetzt bei St. Pauli und Osnabrück wegen des Spiels gegen Schalke, was ja Osnabrück, das haben jetzt viele bestimmt gehört, am Dienstag ohne Zuschauer am Millerntor durchführen muss. Und jetzt ist das nächste Spiel von Osnabrück dann bei St. Pauli am Millerntor direkt am darauffolgenden Wochenende, was natürlich enorm viel Tension dann auch hat, weil man sich ja gerade gegenseitig den schwarzen Peter so zuschiebt und so. Und wenn St. Pauli, also das wäre natürlich super amüsant, wenn St. Pauli am Ende, am letzten Spieltag das alles noch vergeigen könnte, ne? Also, es ist, ne? St. Pauli hat zuletzt...
Das wäre wirklich amüsant.
St. Pauli hat zuletzt wirklich eine Menge Spiele verlieren. Ich will es jetzt nicht herbeireden. Normalerweise, sie haben es ja wirklich selbst in der Hand, sollten sie das gegen Osnabrück und gegen Wien-Wiesbaden auswärts am letzten Spieltag. Sie sollten es wirklich hinbekommen. Aber ihr wisst, wie das ist an den letzten Spieltagen, gerade wenn es so um Aufstieg geht, da kann alles passieren, da ist auch letzte Saison alles passiert, kann man ja mal beim HSV nachfragen. Manche Leute haben da ja schon gejubelt oder wurden sogar im Fernsehen schon in Bingo-Sendungen beglückwünscht zum Aufstieg. Da, also alles ist möglich und ich sag mal so, unsere Mannschaft ist gewappnet für dieses Duell. Ich denke, so viel kann man sagen. Wir sind es auch. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Maxim. Wie ist dein Fazit, dein erster Auftritt? Es ist schwer, gegen uns zu Wort zu kommen. Ja? So viel kann man sagen.
Unüberhörbare Thorsten. Das ist natürlich, ja, es ist schwierig, zu Wort zu kommen, aber das, ich merke, dass ich das genauso gut hören kann wie den Podcast und genieße jeden Moment.
Und, oh, ja.
Zwischendurch vergesse ich sogar, dass ich auch live mit dabei bin.
Also, ausnahmsweise nicht wie im Auto sonst, wo du einfach nur im Auto sagst, das stimmt doch gar nicht, dass du es hier sogar live an der Stelle erwähnen kannst.
Das ist richtig, genau.
Ja, ja, ich sag mal, Thorsten, wir haben uns
sehr gefreut und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und danke auch für deine Teilnahme und deine Zeit. Ansonsten nur noch ein kleiner Tease. Haltet eure Podcatcher offen mal nächste Woche. Möglicherweise wird es vor der Kiel-Folge noch eine kleine weitere Sonderfolge geben. Mehr möchten wir aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Ist doch umso schöner, wenn ein bisschen Spannung da ist. Aber Augen auf im Podcatcher, möchten wir sagen, gegen Ende der Woche. Also ihr müsst nicht die ganze Woche, sagen wir mal, wach neben dem Podcatcher sitzen und doch, immer auf immer, Aktualisieren immer ziehen.
Auf F5 drücken am Rechner.
Das müsst ihr nicht. Rechnet vermutlich am Samstag vor dem Kiel-Spiel mit einer Sonderfolge.
Das wohl wird. Habt ihr hoffentlich uns abonniert, sodass euch neue Folgen dann automatisch gezogen werden und auch eine Push-Nachricht euch erreicht. Das Thorsten und Andi mal wieder viel Freude produziert haben.
Ja, das war's also für heute, liebe Leute. Und dann schauen wir mal, was wird.
Nee, ich habe jetzt gerade, der Maxim sagt auch nochmal Tschüss. Also,
achso, ich habe dich schon verabschiedet.
Ja, und auch von mir alles Liebe, alles Gute. Habt einen schönen Start in die Woche und wir schauen mal, was wird.
Was wird? Oberdorf ging dann unser Schweizer Tassenmesser. Wir kennen es nicht, das Tassenmesser, um seine Kaffeetassen zu schneiden. Das Schweizer Taschenmesser Tim Oberdorf